das so dreckig?
Junge, das ist nicht dreckig. Das ist Naturtrüb. Ich kann nicht, es ist einfach, es geht einfach so richtig los.
Das ist gut.
Ja, ich find's gut. Okay, also ihr merkt, wir sind in der heiteren Runde gestartet. Und wir haben das extrem gut improvisiert. Und zwar, wir reden über naturtrübes Bier. Nein, wir reden nicht über naturtrübes Bier. Wir reden über Natur. Und die Frage ist, Natur natürlich gut? Stelle ich das mal in den Raum. Wir haben heute eine sehr große Runde. Wir haben hier natürlich die klassische Besetzung mit Maurizio, der heute eher einen verdeckten Namen bekommen möchte, weil er jetzt nach Down Under ausgewandert ist. Richtig. Und darüber erzählen wird.
Von Origines.
Er ist wieder zurück von einer zweitägigen Reise und ist ein Erlebnistrip.
Ja,
dann haben wir, ja, da freue ich mich drauf.
Man redet ja immer in Metaphern, das ist auch richtig.
Genau.
Ja.
Wir reden über Sandtalks, aber dazu mehr später. Dann kommen wir zu Markovic. Marco ist heute wieder starker Vertreter der.
Finde ich immer noch Graf von Markovic.
Graf von Markovic. Vertreter des Proletariats.
Ja. Aber vielleicht man auch am Präfix Graf in meinem Namen.
Präfix Graf, genau. Das ist ein Verfechter vom alten Proletariat. Also gut, und dann haben wir noch zwei Gäste. Der eine ist von fern zugeschaltet. Willkommen, Jan. Darfst du auch irgendwas sagen, damit man dich hört, um den Check zu machen?
Nee, ich würde auch gerne als Janovic vorgestellt werden.
Du bist Janovic. Wir sind heute in Solidarität mit der Ukraine.
Ja.
Okay, ja, nach der Feier der Unabhängigkeit. Und auch ein Novum, Felix.
Felikovic,
der Glückliche, ist heute auch zu Besuch. Ich stelle ihn mal ganz kurz vor, weil er zum ersten Mal in der Runde ist und wir arbeiten zusammen, wir kennen uns aus dem Studium und ich weiß, er ist ein versierter Ökologe, das heißt, alles, was ihr sagt, wird und kann gegen euch verwendet werden, aber ich werde dafür belangt. Nee, ich freue mich, dass wir jetzt in einer großen Runde sind, weil wir ja über nichts Geringeres reden als unseren Planeten. Und ich hatte überlegt, ich fange an mit zwei schönen Zitaten, mehr oder weniger schön. Dann könnt ihr eure Meinung darüber bilden und dann frage ich euch noch eine Sache direkt. Mhm. Und zwar ein Zitat von Albert Schweitzer, bekannter Biologe, Tierökologe und so weiter. Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der Mensch beherrscht die Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen. Ja. Mhm. Na, ich sehe, es ein Raune geht hier drum. Und jetzt möchte ich anschließen von James Lovelock. Ich werde vielleicht auch noch gleich noch was dazu sagen. Kennt ihr James Lovelock? Ist euch da ein Begriff? Na, werde ich ja gleich noch dazu sagen.
Uns bestimmt schon, aber vielleicht unseren Hörern nicht. Vielleicht magst du da kurz.
Ja, das sage ich. Also James Lovelock hat gesagt, wir sollten das Herz und der Verstand der Erde sein, nicht ihre Krankheit. Mhm. Und James Lovelock war jemand, der hat diese Gaia-Hypothese aufgestellt, dass quasi unser Planet ein großer Superorganismus ist. Mhm. Ja. Bevor wir dann richtig reingehen in das Thema Natur, hätte ich eine Frage an euch alle. Wenn ich euch frage, oder wenn ich einfach so eine Aussage mache, Earth First, also Erde zuerst. Wie würdet ihr darüber denken? Oder was habt ihr da für eine Meinung dazu? Earth first.
Naja, irgendwie fehlt mir das Verb. Earth first was? Earth first verbrennen, sind wir gerade voll dabei.
Okay, das ist ja auch eine Meinung dazu. Das finde ich, ist fair. Ja. Nee, ich wollte es jetzt mal in die Runde fragen.
Ja, ja, also vielleicht eine Antwort auf America first. Also das, was letztlich eine einzelne Nation jetzt auf sehr egoistische Art und Weise versucht, sollte man übertragen auf den gesamten Planeten.
Mhm.
Und somit wieder ein gemeinsames Ziel zu haben, was alle verbindet.
Vielleicht. Okay. Ja. Marco, du hast deine Aussage getätigt.
Ja, also Earth First ist mir ja wirklich viel zu verkürzt. Da muss man erstmal klären, was man denn da überhaupt schützen will. Mhm. Und auch beim Klimaschutz, da geht es ja nicht irgendwie darum, also im Klima ist es ja scheißegal, wie es gerade ist. So, es geht darum, dass wir auf dieser Erde weiterleben können. Wenn das mit Earth First gemeint ist, okay, dann bin ich schon an Bord. Die Erde selbst, die braucht keinen Schutz, die wird uns auch überdauern nach dem Klimawandel. So.
Mhm. Das ist schon sehr wichtige Aspekte genannt, dazu werden wir später kommen. Jan?
Ja, da gehe ich schon noch mit und mir fehlt auch ein bisschen das Detail. Was mir in den Kopf kommt, ist, wir als Spezies, vielleicht mehr als alle anderen, wir verändern die Erde und wenn wir irgendwie einen Baum fällen und ein Baumhaus bauen, ist es wahrscheinlich für die meisten Menschen noch in Ordnung, aber wo ist dann die Grenze? Also wo, da haben wir unterschiedliche Meinungen, ab wann ist die Transformation eine Zerstörung in einem Maße, die wir nicht mehr gut finden? So, die Frage kam ja, darauf.
Ja.
Ach, guter Aspekt.
Sehr gut, also, ja.
Ich finde First auch ein bisschen diffus. Aber das, was mir dabei in den Kopf kommt, ist, dass halt auch viele Menschen vergessen, dass Klimaschutz und Umweltschutz auch einfach Menschenschutz ist, weil, wie gerade schon gesagt wurde, ne, dem Planeten, der hat schon diverse Ereignisse erlebt, wo es eben Massensterben gab. Wir befinden uns gerade im 6. Und es geht eigentlich eher darum, den Planeten so zu erhalten, dass wir auch als Menschen dort fortbestehen können.
Ja.
Also im Einklang. Indem man, was die Erde uns signalisiert oder die verschiedenen natürlichen Prozesse, die zu lesen und die als oberste Priorität zu legen und versuchen, im Einklang damit zu leben. Oder?
Vielleicht das jetzt nicht, aber mir geht es eher darum, nicht den Tipping Point zu erreichen, der die Ökosysteme so zusammenbrechen lässt oder die Klimasysteme so zusammenbrechen lässt, dass beispielsweise unsere Agrarsysteme nicht mehr funktionieren
Das ist ja auch dann, also genau. Agrarsysteme sind ja sehr zentral für sowas wie Zivilisation als solches und da wünscht man sich schon ein gewisses Distanzgebot zu diesen entsprechenden Kipppunkten.
Okay.
Was fällt dir dazu ein?
Ja, warum habe ich diese Frage gestellt? Klar, es hat natürlich so eine Konnotation zu einer gewissen Bewegung, einem gewissen Präsidenten, ne, in den
Make
USA.
Great again.
Genau. Und da gab es auch so eine Welle in ganz auf der ganzen Welt von auch Videos, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Netherland First hat, glaube ich, angefangen und dann so weiter. Aber tatsächlich habe ich das gefragt, weil es Ende der 90er gab es tatsächlich das als Bewegung, als, man kann das mal sagen, Öko-Bewegung, Umweltbewegung, wenn man es mal ein bisschen euphemistischer sagt, aus den USA. Und es war eigentlich als terroristische Organisation eingestuft und nannten sich selber Erdbefreier. Und die wollten quasi die Erde von den Menschen befreien. Die hatten halt eben auch so Ansichten, dass es zu viele Menschen gibt. Sie müssten auf ein Zehntel zurück reduziert werden.
Ja, das geht ja auf Malthus zurück. Das ist auch so ein bisschen in faschistischen Kreisen sehr beliebt.
Genau, also das, ich wollte es jetzt erstmal nur am Anfang einbringen, wollte mal generell eure Ansichten hören, ohne diesen Kontext jetzt. Du hast schon recht, Ökofaschismus und so weiter. Ich würde sagen, da kommen wir später dazu. Aber weil wir jetzt noch einen Jan noch da haben, würde ich sagen, gehen wir mal direkt zu dem Thema Natur. Naja.
Ohne den politischen Kontext.
Willst du den politischen Kontext?
Nee, den machen wir danach.
Der kommt danach. Der baut sich auf.
Genau.
Wir machen ja, also die Folge wäre eher, wir gehen von der Natur aus, dann die Geschichte.
Ich streue ich vom Rand rein.
Wir haben eigentlich nur eine politische Ökologie gezaubert. Ja. Wir werden das so ein bisschen aufgleisen dann über die Geschichte. Ne? Aber wir fangen mit der Natur, mit dem Naturbegriff an, dann über die Geschichte. Und natürlich will ich das Persönliche von euch hören. Ne?
Ja.
Also ich will, ihr habt euch ja darauf vorbereitet, dass ihr einerseits die Sachen, die Literatur, die ihr gelesen habt, und andererseits das Persönliche, was ihr mit der Natur verbindet. Was ist das Wichtige für euch? Und wie können wir das dann einordnen? Vielleicht in einem Konzept. Na, wenn man dann irgendwann spricht von, haben wir Anthropozentrismus, dass du quasi das alles nur aus Menschensicht siehst, oder können wir dann eine andere Perspektive einnehmen? Und ich werde euch auch Fragen stellen und dann müsst ihr euch entscheiden, in welche Richtung ihr geht.
Müssen wir das?
Ja, es ist, also ich sag mal so, ich habe mich vorbereitet mit zwei Büchern.
Ich glaube, Lauren wird sich das wünschen. Schauen wir mal, was wir daraus machen.
Ich habe ein Buch gelesen hier, also haben wir mal angeguckt, Die Welt ohne uns von Alan Weisman. Die ist schon sehr, also auf diese zwei Wörter da vorher genannten, Earth First, angespielt, ich weiß gar nicht, wo das ist. Und das andere Buch, das kann ich sehr empfehlen, das wissenschaftliche ist das von Reinhard Pichocki, oder Pichocki, hatte ich über mein Studium kennengelernt, Landschaft, Heimat, Wildnis, hat auch sehr gute Ansätze und alles sehr neutral zusammengefasst. Genau. Und ich würde jetzt mal anfangen mit dem Naturbegriff an sich, ja. Und vielleicht anfangen, so, weil ich jetzt immer von links und rechts gegangen bin, was ist für dich Natur? Ja?
Ja.
Und was ist aus deinem Buch rausgekommen, wie die das wahrnehmen? Ja? Das würde mich interessieren, okay. Also an Moritz.
Ja. Also ich glaube, es gibt kaum einen Begriff, der abstrakter ist oder der so weit geht wie der Begriff der Natur. Man kann der Natur mehr oder weniger alles unterordnen, wenn man es genau nimmt. Das ist auch eine der ersten philosophischen Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich noch ganz klein war. Ab wann beginnt denn eigentlich das Gegenteil von Natur? Weil wir stammen ja alle von Natur. Und auch wenn wir Werkzeuge irgendwann gebaut haben, kamen die Rohstoffe aus der Natur. Ja. Natur bedeutet für mich aber also in erster Linie auch ein bisschen das Gegensatz zu dem städtischen Leben. Also zu dem, vielleicht wenn man es in Farben ausdrücken kann, zu dem Grauen, was uns umgibt, oder zu dem harten, neu synthetisch hergestellten Materialien gegenüber den noch unberührten oder schon seit mehreren Jahrtausenden oder sogar Jahrmillionen bestehenden Strukturen auf dieser Erde. So würde ich jetzt erstmal Natur für mich persönlich einstufen. Und natürlich mit allen damit verbundenen Organismen und Lebewesen, die sich auf diese natürliche Art und Weise, ohne dass der Mensch, der eigentlich zur Natur gehört, daran was so verändert hat, dass er irgendeinen Kreislauf durcheinander gebracht hat. Und so ähnlich haben ja auch Eingeborene noch gelebt, bevor die ersten Zivilisationen sich entwickelt haben. Und das ist tatsächlich auch die Perspektive von dem Autoren des Buches Sand Talk. Tyson Junker Porter heißt er, selber auch traumatisiert, wie viele, viele Aborigines in Australien aufgrund der Vorgeschichte, aufgrund der Vertreibung, aufgrund des Rassismus, des extremen Rassismus, der nach wie vor dort besteht, und die damit verbundene Auseinandersetzung mit seiner eigenen Kultur hat quasi das Buch hervorgebracht. Und was er halt eindrücklich beschreibt, ist tatsächlich, wie seine Kultur, also die Kultur der Aborigines, durch das Lesen der Natur und durch die Auseinandersetzung, in Dialog zu gehen mit der Natur, sogar in den Dialog zu gehen, vielleicht mit einem Felsen, der einem irgendwelche Geschichten erzählen kann von vor 100.000 Jahren, also auch die Verbindung mit dem Spirituellen, vielleicht auch mit dem Kosmos, mit den Sternen, darauf diese ganze Weisheit auch begründet ist, die aus den indigenen Völkern auch hervorgeht. Und er motiviert mehr oder weniger auch dazu, dass jeder sich selbst, also nicht nur mit den Aborigines, sondern mit seiner eigenen Urkultur besser auseinandersetzt, weil er auf die Art und Weise auch wieder eine Idee bekommt, wie man nachhaltiger leben kann. Ja, also die Idee, nachhaltig zu leben, indem man jetzt die Technologie, den Fortschritt vorantreibt, ist genau eben der Holzweg, auf dem sich immer alle Zivilisationen bewegen. Da kann man natürlich gegenteilige Meinung sein, aber das ist seine Meinung.
Du kannst direkt anschließen, wenn du willst, darauf reagieren.
Ja, ich will ihn jetzt erstmal fertig reden lassen. Ich fand es schon, ich brauche einen Notizblock.
Ich fand es ganz interessant, was, also es gab eine Anekdote, die hat mich, also das Buch hat mich wirklich fasziniert und ich fand es wirklich sehr spannend. Er ist ja auch Lehrer und hat einige auch Studenten gehabt, ich glaube Professor auch. Da gab es einen Studenten, die hatten die Aufgabe, dass sie am Strand, am Meer einen Weg finden, wie das Meer nicht weiterhin, sag ich mal, den Strand noch weiter auffrisst. Ja? Er hat nach 3 Minuten aufgegeben und hat gesagt, es bringt nichts, we're fucked. weil im Grunde genommen alle Gebäude, die hinter dem Strand waren, aus den Sedimenten waren, die dem Ozean entzogen wurden. Und er auf die Art und Weise quasi festgestellt hat, früher oder später wird sich der Ozean einfach das wieder zurückholen. Das ist der natürliche Kreislauf. Und deswegen gibt es jetzt keinen, es gibt quasi keinen Umweg oder keinen Bypass oder so, wie man dieses Problem löst, sondern er muss quasi wieder zurück zu den Back to the Roots, ja, zu den alten Methoden, im Einklang mit der Natur zu leben und nicht die Natur als eine Quelle zu sehen, wo man die Ressourcen entzieht und sie dann für irgendwelche Zwecke verwendet, um Zivilisationen aufzubauen, die sowieso wieder zerfallen. Ja. Also das ist so seine Grundthese.
Ja, damit begibst du dich ja total in Opposition zu einem meiner Lieblingsdenker. Marx sagt nämlich, die Natur und die menschliche Arbeit sind die 2 Springquellen des Reichtums.
Ja, interessant.
Und er hat halt genau während der Industrialisierungswelle gelebt, wo natürlich dieses Denken auch sehr verbreitet war, dass man aus der Natur Dinge entnehmen kann. Mhm. Was er aber allerdings auch schon gesehen hat, ist, dass das nicht endlos geht. Und auch ihm war schon klar, dass es Stoffwechselkreisläufe gibt und dass die beachtet werden müssen. Mhm. So, das ist, natürlich haben wir jetzt in den letzten 200 Jahren gemerkt, das ist nicht geschehen. Das hat, keiner hat diese Stoffwechselkreisläufe überhaupt beachtet. Aber das ist aus meiner Sicht kein Technologieproblem, weil wenn wir bedürfnisorientiert wirtschaften würden und nicht profitorientiert, dann könnten wir mit viel, viel weniger auskommen an Naturverbrauch im weitesten Sinne. Mhm. Und ja. Ich würde auch ein bisschen davor warnen, dass man so ein bisschen dieses Klischee vom edlen Wilden da bedient, dass man sagt, die Aborigines, die haben so ihr ganz viel besseres Naturverständnis und sind da irgendwie viel edler mit der Welt umgegangen. Es ist so ein bisschen auch eine Verklärung der Sachen, weil, also ich sehe jetzt keinen Grund, warum uns das nicht gelingen könnte, wenn wir uns halt mal ein bisschen anstrengen würden und halt nicht kapitalistisch wirtschaften würden. Die Aborigines, die haben einfach ja millionenlang nicht kapitalistisch gewirtschaftet. Ja. Oder oder 10.000 Jahre lang. Oder ich weiß nicht genau, wann die erste Einwanderung nach Australien stattgefunden hat.
Mehrere 10.000 Jahre.
Ja. Ich würde eher sagen, dass es ein Problem des Wirtschaftssystems ist und nicht der Kultur dahinter. So, ich habe noch 3-4 Punkte gehabt, aber ich habe mir leider keine Notizen gehabt.
Soll ich einen Zettel holen?
Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Ich könnte viele Argumente
nennen, es geht ja letztlich nur um eine Perspektive. Es geht hier jetzt erstmal um eine kleine Debatte. Und ich würde auch gerne das Wort an Jan nochmal geben. Wir haben gar nicht gesagt, wer du bist. Du bist digitaler Entrepreneur und Holistic Mindset Coach, bist einen sehr eigenen Weg auch raus aus Deutschland erstmal gegangen vor einiger Zeit. Bist schon viel rumgekommen, bist viel gereist mit dem Campervan, hattest schon unterschiedliche, sehr direkte Begegnungen mit der Natur, soweit ich das nachvollziehen konnte. Hast jetzt auch entschieden, dass du aus der Stadt, du wohnst ja ziemlich zentral in Lissabon, rausziehst auf ein Grundstück, das du dir schon gekauft hast oder kaufen möchtest, auf dem du dich auch gerade befindest, glaube ich. Meine erste Frage wäre so, wie dein Verhältnis zur Natur ist und dann auch, was dich dazu, sage ich mal, motiviert hat, jetzt noch näher an die Natur wieder ranzugehen. Also einfach nur einen Wohnort jetzt in dem Fall zu verlagern.
Ja, vielleicht fange ich damit an. Also wenn ich einfach zurückreflektiere, wann ich mich am besten gefühlt habe, in welchen Lebensabschnitten, gibt es eine Korrelation, wie oft oder wie sehr ich mit der Natur in Verbindung stand. 2017 war ich für ein Jahr lang in Australien, so als Backpacker, und habe mir, wie die meisten, nicht einen Camper.
Oh nein.
Ja, das ist überraschend.
Für dich nicht. Was? Du hast ja schon vorher angekündigt.
Wenn dann nicht der Wunsch der Vater des Gedanken, sondern eher der.
Fühlt.
So als Moment, jetzt bist du wieder am Start. Du warst. Sorry.
Okay, war ich kurz weg.
Aus irgendeinem Grund.
Wir müssen nochmal anfangen bei Australien und Backpacken.
Genau.
Ja. Okay, ja. Als ich dort war, mir einen Campervan gekauft habe und halt sehr in der Verbindung mit der Natur gelebt habe. Ich habe auch viele Nationalparks besucht und bin gewandert und so. Und ich war alleine unterwegs und es hat sich sehr abenteuerlich angefühlt, in der Natur zu sein, auch alleine auch die Kraft der Natur irgendwie zu spüren oder die Gefahren auch, die Natur hat. Ob ich jetzt irgendwie beim Baumstamm drüber balanciere und wenn ich runterfall, ist halt vielleicht niemand da. Also auch irgendwie auf der Nervenkitzel so ein bisschen. Und ja, dann bin ich zurück ins normale Leben und in Wohnungen gelebt, in Häusern gelebt und so weiter. Und irgendwie dieser Eindruck von, ich will mehr mit der Natur in Verbindung sein, weil es sich einfach richtig anfühlt, was für mich auch logisch Sinn macht. Ich meine, wir sind in der Natur quasi von unserer Evolution her über, ja, Zehntausende Jahre oder noch länger quasi aufgewachsen, so als Spezies. Und jetzt in den letzten paar hundert Jahren haben wir uns in diese Betonboxen dann reinbegeben. Und ja, es gibt auch ganz viele wissenschaftliche Studien, die einfach zeigen, dass Natur, Zeit in der Natur gut für uns ist, für unser Nervensystem. Und ja, ich hab den die Perspektive, dass Technologie uns helfen kann, mehr in der Natur zu sein und wir trotzdem teilhaben können an dem, was in der Welt passiert. Also ich habe nicht vor, in der Natur zu sein, auf meinem Stück Land und dort mein Gemüse anzubauen und irgendwie nicht mehr teilzuhaben an der Gesellschaft, sondern es gibt Starlink inzwischen und Internet und die ganzen Sachen, sodass ich immer noch Menschen helfen kann, meine Coaching-Sessions machen kann, mit AI Sachen bauen kann, aber trotzdem einen viel, viel größeren Teil draußen bin, im Freien, an der frischen Luft, hier in einem Flussbad, der hier durch das Land fließt, das frische Quellwasser trinken kann, die Früchte von den Bäumen pflücken kann, die nicht irgendwo gepflückt werden, dann durch die halbe Welt geschifft werden, dann in Plastik verpackt im Supermarkt liegen. Ja, und also ich glaube, die einfachste Beschreibung ist, es fühlt sich richtig an. So mein irgendwie tieferes Erkennen im Körper ist, ja, es ist gut für uns, es ist gut für mich, mehr Zeit in der Natur zu verbringen. Und was ich auch gemerkt habe, zu dem, was du vorhin gesagt, Moritz, gesagt hast, so Stadt und Natur, wenn ich an Natur denke ich nicht unbedingt an nur ein Baum und ein Stück Wiese und außenrum sind überall Häuser. Also so in Lissabon gibt es viele so kleine Parks, aber das gibt mir nicht das, was ich, nach dem ich wirklich suche. Und hier auf dem Land ist es so, dass man halt keine Autos hört, keine Stadtgeräusche hört, ist komplett off-grid, und das ist einfach nochmal eine besondere Qualität, wenn man dann, wenn es abends leise ist, man hört vielleicht den Fluss, irgendein paar Tiere, aber sonst nichts. Ja. Und ja, da wir sind mitten im Prozess, dieses Land zu kaufen und dann anzufangen, hier herauszufinden, wie wir hier zusammen leben wollen, wie viele Menschen, in welcher Konstellation und so weiter. Es wird ein spannender Prozess werden, auf jeden Fall.
Ja, sehr cooler Schritt, und danke für den Einblick. Ja.
Gerne.
Absolut. Möchtest du noch was anfügen? Also ich meine, du hast viele Sachen angesprochen, und worüber ich mehrmals gestoßen bin in dem Buch. Ja, ich will nur darauf antworten kurz. ist, dass du Wissenschaft oft erwähnt hast. Und da wird es eben in dem Buch oft dann erklärt, dass eigentlich die Wissenschaft so ein bisschen dazu geführt hat, dass man sich eigentlich entfremdet hat von der Natur. Na? Dass man quasi die Urbarmachung der Natur wird zur Kulturlandschaft. Also das können wir danach nochmal im Detail sprechen. Ich wollte dich nie überspringen, Felix. Wenn du was dazu sagen hast. Oh.
Naja, ich habe immer ganz viel zu sagen.
Ja, das weiß ich. Das weiß ich.
Was ich halt sehr spannend finde, ist, dass dieser Naturbegriff ja auch, wie ihr vorhin schon gesagt habt, ein gigantisch großer ist. Und was ich besonders spannend finde, ist, dass der Mensch sich oft vom Naturbegriff abkoppelt. Ja, also, dass er sagt, wir waren Teil der Natur, wir haben uns so aus der Natur raus evolviert, wir haben Strukturen gebaut, die nicht mehr Teil der Natur sind. Und das ist eine Ansicht, mit der ich persönlich einfach nicht so mitgehe. Ne? Ich denke,
es kann auch nirgendwo hinführen. Ne? Genau, wir sind ja alle Teil eines großen Systems. Wir können nicht ewig in irgendein geschlossenes System.
Genau. Also wir sind halt
irgendwann zugrunde gehen.
Ein hochentwickelter Primat, der viel denken kann, aber dann doch nicht so viel, wie er gerne würde. Und
das wird mit dem Angriff der AI in Ordnung kommen.
Genau. So die AI-Overlords, die dann all unsere Probleme lösen. Aber ich sehe es eher so, dass auch die anthropogen geprägten Strukturen, in denen wir leben, natürlich sind, weil sie von uns gebaut wurden, sie uns aber krank machen, weil sie einen Lebensstil promoten, der einfach psychisch ungesund ist und körperlich ungesund ist. Also sowohl was Ernährung angeht, sowohl was Sozialkreise angeht. Und das, was viele Menschen unter Natur verstehen, für mich eher in den Bereich Wildnis fällt. Also in die Abwesenheit anthropogener Strukturen oder dieser anthropogenen Überprägung, wo man einfach mal einen weiten Blick hat, wo man Pflanzen sieht. Da gibt ja auch viele Studien, die ganz klar zeigen, dass es auch Stresshormone abbaut, wenn man grün anschaut und sich mit Natur beschäftigt. Und wie Jan auch schon gesagt hat, so dieses Nutzen der Natur, ne? Quellwasser trinken, eine Frucht essen, für mich ist es auch ganz viel das Jagen und das Angeln. Das ist was, wo ich mich sehr menschlich fühle, sehr lebendig, und ich auch spüre, dass das was mit mir macht, wo mein Körper und mein Geist für ausgelegt ist. Ne? Also, dass es sich so anfühlt, als wäre es etwas, was sehr menschlich ist und mich erfüllt. Ja.
Aber siehst du.
Ich wollte nochmal hinterfragen, du dehnst den Naturbegriff jetzt extrem weit auch auf anthropogene Kreationen im weitesten Sinne. Und also ich finde, das sorgt dafür, dass wir dann einen Naturbegriff haben, der für überhaupt nichts mehr nutzbar ist. Also wie kann man einen solchen Naturbegriff gewinnbringend irgendwie zu erkenntnisbringend einsetzen?
Also gar nicht. Also du kannst daraus keinen Nutzen ziehen. Es ist nur so, dass ich so auch im Kontext von meinem Studium, weil wir uns da sehr viel mit Evolutionsbiologie, Ökologie, Artentstehungsprozessen, Anthropologie beschäftigt haben, ich da so ein bisschen auf den Trichter gekommen bin, dass viele Leute sich so krass von ihrer natürlichen Umgebung abgrenzen und auch quasi schon fast diese biblische Wahrnehmung des Menschen als Spitze der Schöpfung und du sollst dir die Erde untertan machen, dass das, obwohl die nicht also keine religiösen Menschen sind, dass das irgendwo schon in den Leuten drin ist.
Ja, aber das lässt sich ja auch nicht religiös erklären, indem man einfach mal in die Welt schaut und schaut, was der Mensch bisher so angerichtet hat. Also es gibt halt, also man muss ja nur mal Kohlenstoffdioxidwerte in der Luft messen, da merkt man ja schon, dass der Mensch sich die Erde untertan macht.
Er verändert sie.
Ein steter Prozess der Veränderung. Ja, die Frage, die ich stellen wollte, ob ihr dann so eine Ansicht habt wie, ich möchte die Natur mal erleben, so wie ich sie gerade brauche, aber zu anderen Zeitpunkten möchte ich eigentlich wieder ein anderes Leben oder nicht diesen wilden Begriff der Natur erleben. Dass ihr quasi wandelt zwischen diesen zwei Sphären oder zwischen zwei Welten. Ist das für euch so? Oder könntet ihr das, weil du das ja erwähnt hattest, mit den indigenen Völkern, die wahrscheinlich komplett sich davon loslösen, was wir jetzt haben an, sagen wir mal, Technologie, ist auch ein großer Begriff. Und die, da komme ich danach vielleicht noch zu, die Emanzipation des Menschen von der Natur, so wird es hier genannt.
Ja, ich sag mal so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ne? Also man könnte sich da schon dran gewöhnen. Wenn du mich jetzt ein halbes Jahr lang irgendwo hinsetzt mit Naturvolk, ich würde da schon irgendwie meinen Weg finden, ne?
Fragen Mette. Der ist sehr schnell aus dem Dschungel raus.
Was ist für Konsequenzen für mein ja, zivilisatorisches Leben hätte, ist halt das andere. Und da bin ich ja auch sehr verwurzelt. Ja, egal, ob es meine Arbeitskollegen sind, bis hin zu meinem Ort, in dem ich lebe, meiner Wohnung. Es ist ja auch alles irgendwo mit mir verwachsen. Ja, ob man sich davon trennen kann, sicherlich. Aber was es für Konsequenzen hätte und ob man langfristig mit diese Konsequenzen eingehen würde, nur damit man sich ja wieder rückbesinnt auf, wie wir früher mit der Natur umgegangen sind oder in welchem Maße in Einklang wir mit der Natur früher waren, ist es wahrscheinlich eher unrealistisch. Und deswegen ist dieser Wandel zwischen beiden Welten aktuell die einzige Lösung für die meisten, ja.
Also für dich, jetzt machen wir mal subjektiv.
Ich habe jetzt für alle gesprochen. Okay.
wir sind für den Rest.
Wir haben alle vor dem Podcast, also nicht alle, aber zumindest drei von fünf, sind da ähnlicher Ansicht. Wir sind sehr heimatverbunden und Heimatverbundenheit bedeutet eben auch, dass man bei Rot über die Ampel geht.
Nein, also Heimat ist auch stehen bleibt. Er ist dann ein nächster Schub.
Also Heimat sich der ist städtischen Regeln unterordnen muss, wenn man hier lebt. Ja, ist ja auch. Und dann ist man ja schon wieder raus aus der kompletten nicht anthropologisch kreierten Natur. Also ich meine, es gibt ja kaum einen Weg.
Ja.
Also du kannst natürlich zurück in den Urwald gehen, aber da bist du ja immer noch.
Das ist auch in Deutschland recht schwierig.
Also eigentlich, wir sind genau bei dem Thema von Mette. Der Mette hatte das ja vor, ne? Also unser Podcast-Mitglied aus der ersten Stunde hier, liebe Martin, dessen Nachnamen ich nicht nenne, weil er den wahrscheinlich gar nicht mehr
tragen möchte,
den Namen.
Nee.
Der ist ja diesen Weg gegangen oder er wollte diesen Weg gehen. Möglichst weit weg von der Zivilisation, möglichst weit weg von all dem, was über seine persönliche Zivilisation ihm aus seiner Sicht wahrscheinlich obstruiert wurde. Davon wollte er sich trennen und lösen.
Mhm. Ja gut, das spekulieren wir mal. Also du kennst ihn vielleicht aus Erzählungen, Jan, du kennst ihn da noch.
Ich weiß, dass seine Sachen dabei. Bei dir in der Wohnung noch sehr lange da
sind. Die lagen sehr lange da, ja.
Ja. Jan, du wolltest was sagen? Also ich muss sagen, ich finde deinen Punkt einen sehr wichtigen. Und für mich ist es definitiv so, dass ich liebe es hier, off-grid zu sein und keine Autos zu hören. Und gleichzeitig will ich trotzdem so nah wie möglich an der Zivilisation dran sein. Wenn ich mir ein Bein breche, will ich nicht irgendwie 3 Tage reisen müssen, bis ich im nächsten Krankenhaus bin.
Ja.
Und ich mag Technologie. Also wir sind hier jetzt so 2,5 Stunden von Lissabon entfernt, also recht weit. Und was alle wollen, ist eine halbe Stunde außerhalb von Lissabon, mitten in der Natur sein, aber trotzdem Zugriff zu haben zu dem kulturellen Angebot und so weiter und den Restaurants. Also ja, ich glaube, die Hardliner, die sagen, okay, ich will wirklich komplett raus aus der Gesellschaft, im Dschungel leben, da gehöre ich auf jeden Fall nicht dazu, weil ja, vielleicht im Alltag ist es schön und gut, aber für gewisse Probleme will man dann doch irgendwie moderne Lösungen haben, die halt nicht unbedingt im Dschungel verfügbar sind. Und ja, wie gehen wir damit um? Also the best of both worlds.
Mhm. Ja. Wollt ihr noch was dazu sagen?
Magst du die Frage kurz wiederholen?
Naja, es ging eigentlich darum, dass man, also Naturbeherrschung, Naturbewahrung, dass ihr zwischen diesen zwei Idealen entscheidet, je nach Gusto, je nach was euch nützt.
Naja,
in die Ecke gedrängt.
Also, Naturbeherrschung hat uns schon auch echt viel Lebensspann und Lebensqualität gebracht. Dementsprechend bin ich jetzt nicht gegen Naturbeherrschung. Womit ich ein Problem habe, ist, dass man Systeme zerstört, die man jetzt überhaupt gar nicht richtig, wo man gar nicht so richtig weiß, was machen die überhaupt, die man einfach noch nicht komplett versteht so. Und das ist halt genau das, was gerade passiert in vielen Ecken und Enden, was Biodiversität angeht, was Klima angeht. So Ozeane sind irgendwie zu, was weiß ich, 80-90% unerforscht. Irgendwie so ist die Größenordnung. Und die gehen halt jetzt auch alle kaputt, ohne dass wir genau wissen, was denn das da alles geleistet wird für das gesamte Ökosystem. Aber grundsätzlich bin ich jetzt nicht dagegen, dass wir irgendwie, weiß ich nicht, einen Pilz aus der Natur holen und daraus Penicillin machen oder so. Das ist schon cool und hilft uns allen weiter, glaube ich.
Da habe ich auch was dazu zu sagen, weil ich glaube, dass man sehr wohl schon versteht, was die Systeme machen und was die Systeme auch für einen gesellschaftlichen Nutzen haben und wie wichtig auch der Erhalt dieser Systeme ist, ne? Und dass man sie trotzdem zerstört. Also dass offensichtlich ist, dass es wirklich problematisch ist, wenn unsere Ozeane überfischt werden, wenn die Gewässer überhitzen, eutrophieren, ne, weil viele von diesen Systemen auch so komplex sind, dass man sie auch nicht wiederherstellen kann. Ne. Das ist ja bei uns auch im beruflichen Kontext, ne, die Renaturierungsökologie, was da an Ressourcen reingesteckt werden muss, um mal einen Fluss so wieder aufzubauen, dass der eine gewisse Schwammwirkung hat und auch Hochwässer aus Städten
abwenden kann. Ich wollte jetzt gar nicht sagen, dass wir da überhaupt gar keine Ansätze haben in wissenschaftlicher Sicht, aber gesamtgesellschaftlich interessiert es halt
praktisch. Genau, es wird ignoriert und das ist auch der Grund, warum ich aus der Wissenschaft rausgegangen bin, weil ich nicht die 100. Insektenstudie die Insekten werden immer noch weniger und hey, die Bodenbrüter werden weniger, ja. Weil das völlig offensichtlich ist, es aber einfach, wie du vorhin halt schon gesagt hast, politisch nicht gewollt ist, weil es, ich sag mal, monetären Gewinn für Konzerne oder Personen
gegenübersteht. Das ist einfach nur eine Folge der Profitmaximierungslogik, genau. Der sich auch Staaten zu beugen haben und dementsprechend gibt es da kein politisches Rahmenwerk für.
Also ich finde das eine ganz schöne Aussage von Wolfgang Haber, also falls euch der Begriff ist, dir vielleicht, der ist ja einer der
Haber-Bosch-Verfahren.
Nein, Wolfgang Haber, der ist dieses Jahr, hat er sein 100-jährigsten gefeiert und ist vor kurzem verstorben und der war sehr lange an der TU München. In der Landschaftsökologie hat er die geprägt und ist einfach eine Größe in der Ökologie, Naturschutz etc. Und der hat eine ganz nette Aussage getroffen 2006 und zwar, der Mensch schützt die Natur, die ihn trägt. Das heißt Natur als Ressource oder Ökosysteme Dienstleister. Ja, und der Mensch schützt die Natur, die ihm gefällt. Das heißt Natur in ihrer Schönheit, Eigenart und Vielfalt. Und ich sehe das auch irgendwie, also ich muss sagen, ich gucke die ganze Zeit hier raus durchs Fenster und sehe die Wolkenstrukturen und darunter die Bäume, wie sie blühen. Und das ist dann so diese romantische Ader und dann wieder das andere, dass man dann wieder doch ablehnt, ne? Wenn dann wieder nachts eine Mücke sticht. Da denkt man sich, warum? Warum existierst du? Warum willst du mich tyrannisieren? Ja, was habe ich dir getan? Ja. Und das ist sehr delikat.
Ne, man darf es auch nicht vergessen, Natur ist auch brutal. Also,
das wollte ich gerade noch anmerken. Ich habe eigentlich gar nicht so
Gewalt,
viel Lust auf
Gewalt
Natur.
Gewalt ist tagtäglich in der Natur.
Ich muss es jetzt hier beenden.
Da gibt es keine Moral.
Also, ne? Ich möchte der Natur halt auch nicht ausgesetzt sein. So, ich möchte in Ruhe in den Alpen wandern, ohne dass ich einem Bären über den Weg laufe oder so. Ja. Weil ich glaube, da würde ich mir schon auch ganz schön in die Hose machen. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch, also ich kann jetzt nicht hingehen und für meinen Wandervergnügen alle Bären in den Alpen abknallen. So. Da muss man schon irgendwie einen Weg finden, dass man wandern kann, ohne einen Bären über den Weg zu laufen. Und genau das gleiche auch so, wenn ich Pilze sammeln gehe, so, da möchte ich mir schon auch sicher sein, dass ich die richtigen Pilze je nachdem, was die Zielsetzung ist, ja, sammeln.
Da kann man schon dankbar sein, dass ein ChatGPT gleich...
Da kann, ja, hat, ne? Also
KI würdest du nicht trauen?
KI würde ich nicht vertrauen, ne? Ich bin da oldschool und gehe mit Büchern in den Wald.
Okay, ja, auch gut.
Ja, so wie bei Into the Wild.
Ja. Du hast recht, nach Geschmacksprobe handelt es sich doch um einen Knollenblätter-Käse.
Das ist ein Fehler. Okay. Also das war ja, actually war das ja auch ein Riesending, nachdem so Textgenerierung und so groß wurde, gab es ja auf Amazon haufenweise Pilzführer, wo einfach falsche Dinge drin standen.
Ja. Ich finde es auch total faszinierend, wie eloquent der Text ist, der in der Kita-App inzwischen steht. Ne? Die haben dann so ein Motto jetzt in vier Jahreszeiten. Das ist fast schon lyrisch, was da reingeschrieben wird. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das urheberrechtlich geschützt ist.
Okay.
Nee, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, sorry.
Back to the roots, bitte.
Wir kommen zu First Peoples und Second Peoples. Ja, weil, also im Grunde genommen geht es ja in dem Buch, das ich gelesen habe, rund um das wertvolle Wissen von indigenen Völkern. Nicht darum, dass sie wieder genau wie die leben sollen, weil das ist ja sowieso unmöglich. Das geht ja nicht. Ne? Also da müssen wir jetzt wirklich Massen sterben oder ganz was Neues irgendwo. Ja? Aber es geht darum, irgendwie, sich das als Inspirationsquelle zu nehmen, dass man die Welt weniger in einem geschlossenen System sieht, wie es eben schon seit mehreren Jahrhunderten jetzt immer mehr geschieht, dass der Mensch häufig von der Natur getrennt ist, das Individuum mehr im Mittelpunkt steht, alles mehr auf Nutzung, Kontrolle und Besitz ausgerichtet ist, als auf jetzt zum Beispiel Gegenseitigkeit und Verantwortung, und das Wissen häufig abstrakt, systematisch und institutionell vermittelt wird und eben nicht durch Beobachtung oder einfach nur Erfahrung, und vor allem dieses Streben nach Wachstum und Fortschritt und weniger dieses am Gleichgewicht orientierten Leben, dass wir hier letztlich irgendwo auch erkennen, okay, wir waren jetzt eine Zeit lang in diesem Fortschrittsdenken drin und die Geschichte hat gezeigt, dass das eben, wenn das so extrem ausgerichtet ist, niemals gut geht. Also dass die Zivilisationen, die zu lange in diesen geschlossenen Systemen bleiben, dass diese geschlossenen Systeme gar nicht anders können, als dann sich aufzulösen irgendwann, weil sie ja trotzdem mit allen anderen verbunden sind. Und je länger ein geschlossenes System vorgaukelt, dass es weiterhin im Unendlich immer in diesem geschlossenen System bleiben kann, desto näher rückt der Punkt, an dem dieses System dann wieder in das Große und Ganze zurückwandert. Und das hat mir auch wirklich die Augen geöffnet.
Also
dort in der Hinsicht einfach raus aus diesem linearen Denken, wieder rein ins zyklische Denken und auch mehr Verantwortung zu übernehmen, ja, und mehr in Verantwortung zu treten hinsichtlich dessen, was mir sowieso schon dadurch, dass ich mit Leuten wie dem Laurin hier abhänge.
Das reicht schon.
Der mir immer mal wieder eine moralische Keule bringt und sagt, hier, du musst Müll trennen, lieber Freundchen, Recycling ist ganz wichtig.
Hilft der Natur natürlich mega viel, wenn wir Müll trennen, wenn Jeff Bezos mit seiner Penis trennen.
Ja gut, das ist ein anderes Thema. Nur mal sagen wollte, also nochmal eine Hommage an dieses Buch, vielen lieben Dank an die Person, die mir dieses Buch empfohlen hat, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, weil
ich auch gar keinen Spitznamen habe.
Genau, das richtig. Auch.
Ja. Magst du Titel und Autor nochmal nennen?
Sand Talk von Junker Porter.
Okay.
Danke.
Vielen Dank.
Bitte lesen, ganz wichtig. Oder zumindest eine Zusammenfassung erstellen lassen.
Ich
von einer beliebigen KI.
Ist gut.
Ich würde es gerne nochmal lesen, aber ich habe jetzt schon Kritikpunkte in deiner Zusammenfassung identifizieren können. Weil was mich oft stört, ist diese Gleichsetzung.
Don't kill the messenger.
Ist diese Gleichsetzung von, keine Sorge, von Fortschritt gleich schlecht.
Ja.
So, Fortschritt ist nicht schlecht.
Ja, er hat auch, er kritisiert brutal das ganze Schulsystem, er kritisiert alles, was mit Zivilisation zusammenhängt.
Es hängt wahrscheinlich auch
ein tiefes Trauma in ihm drin, das merkt man schon, ein tiefes Trauma, dass er gar nicht mit all dem klarkommt, was nicht Aborigine-haft ist. Also das ist schon extrem in dem Buch. Das muss man auch sagen, aber es ist auch gut.
Das Problem aus meiner Sicht ist nämlich nicht...
Das polarisiert, es ist gut, weil du kannst da trotzdem was rauslesen.
Ja, das glaube ich.
Das ist nicht weichgespült. Und
was mir da viel zu oft unter den Tisch fällt, ist nämlich, dass man statt diese Kritik auf Wissenschaft und Verständnis der Natur zu richten, ist das eigentliche Problem aus meiner Sicht, dass wir dieses Verständnis der Natur nutzen, um die Natur eigentumsförmig auszubeuten. Und zum Eigentumsrecht gehört natürlich in unserer rechtswestlichen Rechtsordnung das Recht, etwas zu zerstören. Mhm. Und das wird sehr ausgiebig dann auch genutzt. Man muss sich nur ein Lützerath anschauen.
Ja.
Mhm. So. Und das Problem ist also nicht, dass wir verstehen, wie Natur funktioniert und es dann irgendwie nutzbar machen. Das Problem ist, dass wir es in eigentumsförmige Bedingungen gießen. Was natürlich in unserer Gesellschaft gerade auch überhaupt nicht anders möglich ist.
Dominum.
Und ich glaube, können wir durchaus auch was von indigenen Völkern lernen. Was so
da können wir ja viel lernen, ja.
Nicht eigentumsförmige Naturnutzung angeht.
Ja. Okay. Also jetzt, ich wollte nur dieses Dominum Terrae, ne? Wird ja viel gelesen, die Bibel, aus Genesis. Und da heißt es, kennt ihr sicher, damals vom Religionsunterricht vielleicht.
Habe ich auswendig gelernt.
Seid fruchtbar und vermehret euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über alle Tiere, die sich auf dem Land regen.
Ja, spannenderweise ist da das schon irgendwie so ein bisschen angelegt, dieses
Eigentumsvermögen. Das ist schon weit vor Christus hat das schon angefangen alles.
Ja, also das feudale Eigentum hat nochmal ganz anders funktioniert als das bürgerliche Eigentum. Also,
also das war jetzt eigentlich nur so ein
Angriff. Ja, aber das, die Natur unterwerfen, das ist schon länger
über die, in den Menschen. Den historischen Wandel des Begriffes der Natur.
Es gibt auch Magie. Viele Quellen, die sagen, es gab also so wie uns die Historie des Menschen oder die verschiedenen Etappen, wie der Urmensch zum jetzigen Menschen geworden ist, dass da ein großer Teil fehlt und dass da viele Fragezeichen sind, weil es da sehr viele alte Denkmäler gibt, die eigentlich darauf hindeuten, dass die Menschen damals alles andere als primitiv waren.
Also die Idee war...
Ich würde vielleicht die Gäste noch kurz zu Gedanken zu dem Buch fragen. Okay. Oder zu der Zusammenfassung.
Ja.
Du wolltest noch was fragen?
Nee, du sollst fragen, du bist ja Moderator.
Naja, also zu welchem Buch? Ja, die haben es ja nicht gelesen. Habt ihr noch irgendwelche Gedanken zu diesem wunderbaren Werk von Juncker?
Oder zu der Zusammenfassung?
Zen Talk. Ich hatte es ja im
Darf ich noch eine Anekdote erzählen? Hat zwar jetzt nichts mit Natur zu tun, aber... Die Aborigine-Frauen, die prügeln sich. Und da gibt's richtig krasse Fights. Die prügeln sich auf der Straße, aber immer in der Öffentlichkeit, damit nicht zu viel Unsinn passiert. Also es soll nicht irgendwie im Geheimen passieren, sondern es sollen immer Leute dabei sein und zuschauen. Und da kann dann auch durchaus mal ein Messer in die Hand gerammt werden oder sowas. Also ziemlich heftig. Aber auf die Art und Weise tragen die Konflikte aus und dann ist es gut. Also total verrückt. Für uns Menschen jetzt, für unsere weit fortgeschrittene Zivilisation.
Das
wird rausgeschnitten.
Ganz schwierig.
Hallo, das war hier mit in Anführungsstrichen.
Ja, aber es ist interessant. Aber Debatte geht genau in die Richtung, weil wir haben natürlich auch so, wir sind aus diesem Schiff hier in München, betrachten wir hier dieses Thema, reden über andere ethnische
Völker. Wir leicht reden, ne?
Wir reden über Dinge, die wir natürlich gar nicht fassen können. Also ich habe auch ein Buch gelesen oder gehört, Mutant Messages Down Under. Da handelt es auch von einer Frau, die da nach Australien kommt und mehrere Monate mit denen einfach in der
Wildnis.
Down Under halt im Outback verbringt und gar nicht weiß, wie ihr geschieht. Und das eben so beschreibt, dass es am Anfang musste sich komplett gewöhnen. Ja, sie ist dann barfuß gelaufen, sowas, was wir meisten, sage ich mal hier, die meisten nicht kennen. Barfuß gelaufen und dann sind sie dann durch Felswüste und wussten nicht, wo sie was finden. Und sie haben aber immer auf ihrem Instinkte vertraut, Intuition und haben ihr gesagt, sie soll das auch machen. Und mit der Zeit hat es irgendwie gewirkt. Ja, ich gehe da jetzt nicht ins Detail rein, aber es war für sie ein sehr wandelbares Erlebnis. Und dann ist sie wieder zurückgekommen und hat sich erstmal geduscht, war total dankbar, dass sie sich einmal wieder duschen konnte und hat dann diesen ganzen Luxus wieder erfahren, ne? Was du alles eben hast. Ne? Du musst da nicht viel lange suchen lassen, was du essen, was trinken kriegst. Aber hat dann in Unterhaltung mit anderen Leuten, denen sie erzählt hat, was sie gesehen hat und welche Leute leben, die sind eigentlich sehr arrogant ihr gegenüber gewesen, haben gesagt, ja, das sind doch Wilde und das sind doch, die wissen doch gar nicht, kennen doch keinen Fortschritt, die wissen nicht, wie man Technologie bedient, die sind ignorant. Das war halt so dieses Verquere und das ist oft so, dieses Narrativ irgendwie,
total.
Das angewendet wird.
Ja, klar.
Nur, da wollte ich jetzt nochmal dazu sagen.
Das ist auch eine seiner Anschuldigungen mal, permanent viel, gewesen viele, von ja. dem Autoren.
Mhm. Das, ich meine, vielleicht,
ja. Ja.
vielleicht kurz dazu, dass die Frage, so, nach was suchen wir, wenn wir nach Fortschritt suchen, okay, wir haben vielleicht mehr Fortschritt, aber wenn wir nach Glück suchen und Erfüllung im Leben, vielleicht ist da keine Korrelation, dass je mehr Fortschritt, desto mehr Glück, sondern wir sehen ja gerade eher das Gegenteil. Wir haben ja. mehr Fortschritt und Internet und Social Media und mehr Bequemlichkeit und mehr Depressionen so denn je.
Ja.
Also ja, nach was optimieren wir? Und noch, du hast zu den Gedanken zu dem Buch gefragt. Mir tut der Autor ein bisschen leid, weil er die Wirklichkeit, wie sie halt ist, scheinbar nicht annimmt und akzeptiert, sondern mhm. denkt, es sollte anders sein. Ja. Und das ist ja das Rezept für Leiden. Ja, also wenn wir denken, Dinge sollten anders sein, wie sie sind, dann tut es weh. Tut es uns selbst weh und wir fühlen uns wütend oder enttäuscht oder traurig. Und deswegen denke ich, ja, gegen den Fortschritt zu sein, gegen Technologie zu sein, ist problematisch für uns selbst, weil es ist halt da und wir haben halt KI jetzt und wir werden halt immer digitaler. Also meine Philosophie ist, ich will glücklich sein, ich will meinen Klienten helfen, glücklicher zu sein, und es fängt an damit, dass wir die Dinge akzeptieren und dann können wir immer noch in die Richtung gehen, in die wir gehen wollen. So, okay, es ist jetzt so, dass wir das Essen halt aus den Supermärkten kriegen oder dass wir alle mit dem Smartphone rumlaufen. Wie kann ich damit so umgehen, dass es mir ein besseres Leben
ja.
ermöglicht, anstatt mich die ganze Zeit zu beschweren und ja. ach, wieso leben wir nicht alle wie vor 1000 Jahren, das wäre doch viel besser. Ja, aber so ist es halt nicht.
Ja.
Dann hat man irgendwie viel Energie und Lebenskraft und Gedanken und Emotionen, die in eine Richtung gehen, die einfach gegen die Wirklichkeit ist. Und ja, das sehe ich in dem Buch auch so ein bisschen. Da sind bestimmt viele gute Dinge dran und gleichzeitig, ja, die Welt verändert sich, wir entwickeln uns weiter und es gibt halt keinen Zurückschalter so.
Ja.
Ja, da gibt es ja auch ein historisches Beispiel mit den Maschinenstürmern, ne? Also die haben ja die Webmaschinen, die automatischen Webmaschinen haben die zerstört, aber den Fortschritt konnten sie trotzdem nicht aufhalten.
Ja, glaube ich, das geht auch nicht. Also die Qualitäten, die uns damals das Überleben gesichert haben, neue Dinge zu entdecken, ja, und wir sind nicht irgendwie da geblieben, wo wir waren, sondern wir sind dann halt weitergelaufen, weil es da drüben vielleicht irgendwelche Früchte gab, die wir noch nicht gesehen haben. Und dann haben wir gemerkt, oh, wir können jetzt aus dem Holz hier, keine Ahnung, eine Axt zusammenbauen und dann sind wir effektiver. Das Gleiche passiert immer noch. Ist halt einfach jetzt 10 Level weiter fortgeschritten. Aber ich sehe das als was sehr Natürliches, was sehr Menschliches, dass dieser Drang nach Neuentdeckung, Weiterentwicklung, Fortschritt, der war schon immer da und vielleicht auch die Natur Beherrschung war in einer Art und Weise da, bloß wir waren halt nicht so fähig, die Natur zu beherrschen. Vielleicht hatten die indigenen Völker halt auch irgendwie ihre Art, also weiß nicht, ihre Jagdmethoden und so weiter. Und jetzt müssen wir die Tiere nicht mehr jagen, sondern wir ziehen sie halt selber auf oder keine Ahnung, züchten sie im Labor, wie auch immer. Natürlich hat das ganz andere Konsequenzen, also mit mehr Macht, mehr Verantwortung, so in die Richtung. Aber ja, wenn man den indigenen Völkern mehr Macht gegeben hätte, vielleicht wäre dann auch diese, wie hast du es vorhin genannt, diese nicht Eleganz, oder?
Delikat, habe ich gesagt, oder was?
Meinst du das im Einklang leben, ne? Oder?
Ja, aber das ist irgendwie, das war nicht elegant, das war ein anderes Wort.
Das mit dem edlen Wilden, oder was?
Im edlen
Wilden? Ja, genau. Ja.
Edle Wilde.
Ja. Ja, genau, das ist, als ob das so, die sind moralisch uns überlegen, weil sie mit der Natur besser umgegangen sind, aber sie hatten auch nicht die Möglichkeit, mit der Natur so umzugehen.
Oder vielleicht nochmal eine Klarstellung. Also seine Hauptthese, warum das alles so schlecht geworden ist, ist nicht nur also der Fortschritt an sich, sondern dass es eben immer wieder Menschengruppen gibt oder auch Teile in uns, ja, die quasi Idioten sind und sich zwischenzeitlich besser als jemand anders fühlen. Und aus diesem Narzissmus heraus sind die meisten, sagt er, die meisten neuen Systeme jetzt entstanden. Ja, also aus diesem Grundgedanken heraus, dass man entweder besser, fortschrittlicher, schöner, schneller oder sonstiges als irgendjemand anders ist, kann man ja auch sehr gut am Kolonialismus sehen. Ja? Also die, alle, die da teilgehabt haben, haben sich ja weiterentwickelt gesehen, weiter, also stärker, besser und deswegen auch letztlich sich ja, selber bemächtigt, die abzuschlachten, ja? die Wilden sozusagen. Das, und jetzt mal eine sehr krasse, ja, eine sehr krasse Auswirkung von diesem Denken auf der Art und Weise mal zu zeigen. Ja? Und das ist aus seiner Sicht halt, sag ich mal, so der Hauptgrund schlechthin. Dieses, okay, ich bin besser als der, also habe ich mehr Rechte und die Rechte hole ich mir und dadurch erstelle ich Machtsysteme und mache andere Menschen von mir abhängig. Ja. Hm. Und da finde ich schon auch viel Wahres dran, wenn man auch heutzutage in die Systeme reinschaut. Ja.
Mhm. Ich meine, der Begriff System, den finde ich wichtig, weil wenn wir anerkennen, dass wir systemische Probleme haben, dann müssen wir nicht unbedingt andere Menschen als böse oder dumm sehen, sondern wir sehen es als ein systemisches Problem. Mhm. Weil, genau, sonst sind wir natürlich auch, wie kannst du nur den Müll nicht trennen? Wie kannst du nur mit dem Privatjet rumfliegen? Wie kannst du nur Wasser aus Plastikflaschen trinken? Und dann haben wir wieder dieses...
andere.
Ja.
Was war das gerade?
Eins von diesen drei Dingen ist nicht wie das andere, wie die anderen. Also ich würde da nochmal einen Unterschied machen zwischen mit dem Privatjet rumfliegen und Müll nicht trennen und Plastikflaschen Wasser trinken. Also ja, aber da gibt es irgendwo auch eine Grenze, ab der man schon verantwortlich ist. Jeff Bezos könnte auch einfach seine Penisrakete nicht in die Weltall schicken. So.
Die hat's ihm angetan, die Penisrakete.
Ich weiß nicht, das ist schon, hat schon sowas...
Aber Jungs, nur ganz kurz, ich werde mich damit ausklinken.
Ja, alles gut.
Ich muss weiter. Mhm. Ich freue mich aber, den Rest der Rest der Unterhaltung mir noch anzuhören.
Ja, mega cool, dass du am Start warst und viel Spaß auf deinem neuen Stück Land.
Ja. Und danke für deine Perspektive. Dankeschön.
Ja. Genau.
Sehr gerne. Alles klar, mach's gut.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Danke.
Verdammt, jetzt wollte ich noch fragen, ob er Öko-Pessimist oder Öko-Optimist ist.
Er ist Optimist.
Auch noch was zu Buch
der ist
ja, er wollte auch noch was zu Buch.
Ganz ehrlich. Jetzt
kannst du, jetzt
machen
kannst,
wir auch gleich. Aber also zum Jan nochmal, also der ist in jeglicher Hinsicht Optimist. Das ist ein notorischer Optimist. Ja? Und deine Frage jetzt Antwort.
Ich hätte so ich hätte mich fast einen Witz gemacht, so Öko-Wessimist oder Öko-Ossimist. Bezüglich der Wahl, die bald kommt.
Nee, ah, das machen wir jetzt nicht.
Das machen wir nicht.
Oh,
nee.
Machen wir. Voll gut. Egal.
Ja, Felix. Das Buch, das ist gefüllt an so viel Wissen, das können wir heute gar nicht verarbeiten.
Erstmal noch zum
Genau.
Ja. Genau, also nochmal zum anderen Buch, also wenn es jetzt auch darum geht, so zu bewerten, ob so, ich sag mal, Ureinwohner oder Naturvölker besser oder schlechter leben. Es gibt natürlich auch große Differenzen in der ethischen Wahrnehmung auch, wenn man jetzt so die westliche Ethik anschaut. Ich habe zum Beispiel neulich gelesen, weiß ich jetzt nicht, ist es rassistische Folklore, ist es das nicht, dass die Aborigines jedes zweite Kind auch aus Tradition getötet und gegessen haben, um dessen Kraft aufzunehmen.
Klingt schon eher weird in meinen Ohren.
Weiß ich nicht. Also deshalb habe ich gesagt, es ist rassistische Folklore, könnte sein, aber ich will jetzt mal einfach mal in den Raum stellen, nehmen wir mal an, es wäre so, und dann kommt die westlich geprägte Ethik, ne, die Insel Australien wird übernommen und dann gibt es dort Praktiken, die in unserer Gesellschaft, sage ich mal, als Verbrechen gewertet werden würden und in deren Gesellschaft aber einfach eine völlig normale Geschichte wie Menschenopfer. Ne? Ja, also gibt es ja auch in verschiedenen Naturvölkern.
Ich glaube, da muss man auch gar nicht so extrem werden. Man muss halt vielleicht auch einfach nur an Genitalverstümmelung oder so denken.
Genau.
So. Ja. Das sind ja einfach Praktiken, die in manchen Kulturen existieren und die aber auch aus guten Gründen halt nicht akzeptabel sind. So. Und Da genau, aus jetzt, unserer Sicht.
Das, nee, ja. Nee, also ich sehe das schon auch universalistisch. Also ich würde da schon auch sagen, das ist einfach ganz universal nicht akzeptabel.
Genau, und ja. Da nimmt sich dann halt, ich sag mal, die stärkere Bevölkerungsgruppe das Recht raus, die schwächere zu unterwerfen, unter das eigene Rechtesystem zu stellen und das ja. unter Strafe zu stellen.
Ja, und da würde ich jetzt wieder nicht mehr mitgehen, das sind höchstens Vorwände. Also Unterwerfung findet primär immer aus ökonomischen Gesichtspunkten statt und dann guckt man, wie man es rechtfertigt im Nachhinein.
Das weiß ich nicht. Also ich glaube, das kann auch gut
ich
aus...
Ich glaube, also mir ist kein Krieg oder sowas bekannt, der wirklich aus, ja, ich sag mal, einem edlen Motiv geführt wurde, ohne dass es da auch irgendwie wirtschaftliche Interessen dran gehangen hätten.
Strategisch zumindest erstmal.
Ich habe gehört, dass Mongolei in China war es immer aus Hungergründen.
Genau, immer materielle Gründe. Mhm. Und dann legt man sich
eine Begründung. Bedürfnisse.
Ich meine, das sieht man ja auch, wie der Westen sich verhält. So, es wird irgendwo werden angeblich Massenvernichtungswaffen und Menschenrechtsverletzungen gefunden und dann marschiert man ins 17. Land, das Öl hat ein, so.
Ja, also ich finde es spannend, dass sich jetzt gerade immer mehr so um, das ist sehr anthropozentrisch. Der Dialog oder ja. die Debatte.
Ja, das liegt
weil
an meinem
wir eigentlich
Buch,
nur über Dinge, nee, ja. das Buch genau, aber ich glaube generell ist bei Natur, weil wir das eben diesen Begriff sehr subjektiv prägen, reden wir auch so darüber. Und was wir so empfinden und wenn andere Menschen das anders leben, dann leben die nicht so, wie wir den Naturbegriff verstehen. Und es ist auch einfach aus der Geschichte so gewachsen. Also ich meine, Natur, wenn jetzt man kann auch sagen, es ist jetzt einfach für mich jetzt mal in den Raum gestellt, vielleicht sind ja auch Aborigines in einer anderen Zeit mit dem Umgang in der Natur, ne? Und wir nennen das Fortschritt, aber es kann auch einfach sein, dass, weiß ich nicht, dass das sich auch wieder bei uns ändern wird, wenn das System, weil ja vorher das angesprochen wurde, das System zusammenbricht. Und dann müssen wir auch wieder anders anfangen und dann ist die Frage, wie stellen wir uns an und können wir dann diesen, also leben wir den Begriff Natur oder das Verständnis wieder anders? Also jetzt sind wir alle, treffen uns dann irgendwie, was machst du jetzt? Um Gottes Willen! Ja, wir so verlieren viel, noch jemanden.
So viel zu schneiden.
Wir wollen ja nicht, dass jemand dehydriert, oder? Ja.
Ich will vor allem nicht, dass hier jemand seinen ganzen Sonntag mit Schneiden verbringt.
Das ist gut.
Einzelschicksale.
Ich hoffe, diesen Sonntag.
Ja, nee, schauen wir mal.
Also ist es so. Ich habe hier etliche Sachen, die den Rahmen sprengen würden, meine lieben Zuhörerinnen.
Ja.
was noch interessant wäre vielleicht, weil wir einen Felix da haben und das würde ich gerne noch anreißen, ist so ein bisschen, wir haben ja über Natur geredet und auch so ein bisschen über Bedrohung der Natur oder zumindest die Beherrschung und dadurch resultierende Degradierung von Natur, dass wir vielleicht auch ein bisschen über Naturschutz reden könnten, ja, weil wir haben auch jemanden versierten da, der selber auch, das wird dann interessant, Jäger ist, Jäger und Angler und noch irgendwas dabei, ist ja so die Klassiker, würde ich sagen, ja, die beiden.
Förster fehlt noch.
Förster ist er nicht, ne, Förster wäre noch was anderes, ja, aber Förster auch ein interessanter Begriff. Ich finde, ich will dieses Fass öffnen, aber davor noch den Marco fragen, ob wir dein Thema, weil du hattest dich ja auch noch auseinandergesetzt mit einem langen Roman. möchtest du dich da noch...
Also, ich habe mich ein bisschen auseinandergesetzt mit so einem... mit so einer deutschen Sicht auf Natur, Naturschutz...
Ja, okay, dann können wir ja da eigentlich nahtlos übergehen.
So ein bisschen auch zurückgeht auf die Romantik, wo man, was ja auch eine Gegenbewegung zur industrialisierten Moderne war, also auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Konnotation von Maschinenstürmer hat, so ein bisschen so eine rückwärtsgewandte Sicht und damit sehr anschlussfähig auch ist für eine sehr rechte Politik, was man auch... was man auch ganz gut gemerkt hat, weil die ersten Naturschutzorganisationen, damals noch im Deutschen Kaiserreich, die waren durchaus auch sehr rechts, unter anderem auch sehr rassistisch und sehr kulturell geprägt. Also der Naturschutzbegriff von denen war, dass man die Landschaft der Deutschen schützen müsste und nicht irgendwelche Ökosysteme, die für uns irgendwie oder aus denen wir ab und zu mal Pilze entnehmen können oder so, sondern also da gab es gar nicht so ein ökologisches Verständnis primär, sondern mehr, ich würde fast schon sagen, so ein bisschen so ein spirituelles Verständnis. So. Das Land der Deutschen, wir sind die Deutschen auf diesem Land, das ist dann auch sehr anschlussfähig zum Beispiel zu Antisemitismus, weil die Juden, hier wieder Anführungsstriche, gar kein Land haben und deswegen auch gar nicht so richtig hier hingehören. Das war so eine These dieser Organisation, die sie sehr anschlussfähig für antisemitische Kreise gemacht hat. Und das ging so weit, dass sie im Dritten Reich wurden viele dieser Naturschutzorganisationen relativ nahtlos gleichgeschaltet. Mit Ausnahme von einer besonderen Organisation, die hießen die Naturfreunde. Die haben auch zum Beispiel in Köln, aber auch hier in München haben die hier Häuser noch. Die waren tatsächlich eher sozialistisch-kommunistisch geprägt. In manchen Häusern sieht man das auch noch relativ stolz, an manchen auch nicht. Die wurden dann dementsprechend halt auch nicht gleichgeschaltet, sondern zerschlagen. Und so, dass Naturschutz und Umweltschutz was Linkes geworden ist, das passierte erst dann so später in den Nachkriegsjahren, auch nicht direkt in den Nachkriegsjahren, sondern so, ich sag mal so, um die 68er herum.
Okay.
Erst da, wo die Grünen dann gegründet wurden und da dann auch K-Gruppen gewirkt haben, erst da wurde Naturschutz ein eher linkes Thema. Und ein Stück weit sieht man das auch noch weiter fort in, zum Beispiel die SPD ist nie eine Natur- oder Umweltschutzpartei gewesen, aber sie war mal eine Zeit lang mit Abstrichen, manche sagen auch nur bis 1919, eine Arbeiterpartei.
So. Manche sagen das.
Also ja, das waren
komische Leute.
So, und da stand in diesem kulturellen Kosmos der SPD stand dann auch eher das Industrielle, dieses Fortschrittsorientierte im Mittelpunkt. Dieses, wir packen das jetzt mal an, halt mit einem Arbeiterfokus. Und bei den Grünen halt, da kam erst so die Umwelt dann ins Spiel.
Okay, das war jetzt so ein kleiner politischer Exkurs. Mehr so auch es 20. bis 19.
Ich habe mal gelesen, dass irgendwie also eine Zeit lang wurde ja durch Deutschland, gab es echt viele Kriege in den 7. bis 18. Jahrhundert oder so. Und
dann wurden fast Heiligen Römischen Reich deutscher Nation.
Wurde alles abgeholzt und dann haben sie ganz viele neue Buchen.
Der niedrigste Bewaldungsbestand in Deutschland war irgendwann im späten Mittelalter.
Und dann haben sie richtig, bepflanzt.
Also dann
kam die deutsche Eiche zurück.
Das war dann auch die erste Nachhaltigkeitsbewegung, die gesagt hat, okay, wir müssen irgendwas mit den Wäldern machen, bevor die hier ganz
futsch sind. Das habe ich nämlich auch. Irgendwie war das einprägsam, kann ich mich erinnern.
Genau, das ist nochmal so ein bisschen der Ursprung von nachhaltigen Wirtschaften so. Aber in der Romantik hat das, glaube ich, nicht so die Rolle gespielt. Da war mehr so, ja, es gibt halt diesen coolen deutschen, düsteren Wald. Der ist sehr natürlich, war er wahrscheinlich auch damals eher Forst als Wald, also eher irgendwie Wirtschaftswald als Urwald. Aber die Romantik hat sich da so sehr drauf zurückbesonnen, dass es diesen deutschen Wald gibt. Und der deutsche Wald, dieses Germanentum im deutschen Wald, das spielt auch bei diesen ganzen Rechten ja immer eine Riesenrolle. So.
Der Mythos von den Nibelungen und so weiter hat er auch damit was zu tun.
Boah,
da schweifen wir jetzt zu weit ab.
Ich glaube, da schweifen wir jetzt zu weit ab. Das weiß auch
keiner.
Das wird rausgeschnitten. Wagner-Spiele sind gerade wieder. Ja. Okay. Ja, also was so diese Zeitskala angeht, ich meine, du beziehst dich auf diese Entwaldung, ich weiß gar nicht, korrigiere mich, war das 1342 oder war das im 14. Jahrhundert, gab es so eine große Magdalenenflut oder 1400, irgendwie so. Und die war eben auch möglich, weil eben die Böden erodiert waren, die waren brachgelegen, halt nur Agrarwirtschaft und ganze Waldlandschaften gerodet. Und tatsächlich aber, weil wir das wissen, weil wir in Freising studieren und da gibt es auch den Hans-Karlowitz-Platz, Karl von Karlowitz, cooler Name. Der war so einer im Anfang des 18. Jahrhunderts, der zum ersten Mal quasi in der Forstwirtschaft diesen Nachhaltigkeitsbegriff geprägt hatte, dass man eben nur so viel entwalden soll, wie man auch wieder
beziehen kann. In Göttingen oder in Freising?
Freising.
Weil in Göttingen kam auch. Da wurde das auch mit geprägt. Behaupten sie zumindest. Als ich in Göttingen studiert habe, wenn man in Freising studiert, dann behaupten sie wahrscheinlich das Gegenteil.
Wahrscheinlich hätten die wahrscheinlich Göttinger wohl irgendwo dazwischen in Kassel oder so. Nee, interessant, also jetzt auch wegen jetzt deinem Thema Jagd und so, du hattest es ja auch öfters angesprochen. Ja, du hast das Reichsnaturschutzgesetz gemeint, glaube ich, 1935 war das, oder? Das quasi ja, also mitunter so im, jetzt im deutschen Kontext so einmal erstmals so als übergreifendes Naturschutzgesetz galt. Aber davor gab es ja schon, und das ist das Interessante für mich, und deswegen jetzt auch die Frage an Felix, was war denn eigentlich so der erste Grund und der erste Ansatz für einen Naturschutz? Waren das die Wälder oder ich lese nämlich hier, ich will dich jetzt nicht in die Ecke drängen, vielleicht weißt du es auch gar nicht. tatsächlich Züricher Vogelschutzverordnung aus dem Jahr 1335. Mhm. Ja, ist zumindest belegt dokumentarisch. Mhm. Und dann folgten über mehrere Jahrhunderte, gab es dann Luftverschmutzung in London, auch vorher schon von Martin Luther Klageschrift an die Vögel, also wiedermals. Ja,
also die wurden die permanent Abendfauna abgeschossen.
Auch da sieht man wieder, dass Antisemitismus und Naturschutz verbunden sind.
Warum das?
Ja, das kommt jetzt wieder, das kommt wieder aus der Ecke da.
Martin,
der
linke hintere Ecke. Martin Luther war halt Antisemit.
Ach so.
Er war auf jeden Fall alles, ja. ich bin trotzdem immer noch, glaube ich, lutheranischer, evangelisch. Naja. Die Steuern, ne? Nee, also Fällungsverbot markanter Eichen. Dann ging es dann so auch um Natursymbole, ne? Also quasi sehr subjektiv, die sieht so schön aus, die müssen wir bewahren. Karlowitz hatte ich schon erwähnt, das war dann im 18. Jahrhundert. Und irgendwann ging es dann weiter Richtung Preußen. In Preußen, so ein Beamtentum, waren dann auch sehr strikt und hatten dann Umweltschutzauflagen zum ersten Mal erlegt. Dann ging es dann nämlich dann, und das war 1900, das ist sehr interessant. Da hat man dann quasi auch mit der Romantik verknüpft, hat man die ganze Industrielandschaft gesehen, verseuchte Flüsse, rußbedeckt alles, alles karg geschlagen.
Sieht halt scheiße aus.
Sieht scheiße aus. Und dann hat man tatsächlich, wenn
also
man das
als
dann.
Als Mensch aus dem Ruhrgebiet finde ich das top.
Vergleicht mit dann Heidelandschaft oder die auch mal vor vielleicht im Wald war oder Agrarlandschaft, die auch vor mal vielleicht im Wald war. Auf jeden Fall wird das dann eher positiv konnotiert und die Industrielandschaft als komplett negativ erklärt, ne? Weil es dann irgendwie.
Was übrigens auch spannend ist, weil zu der Zeit gab es ja ein politisches Bündnis, sage ich mal, zwischen den Großkapitalisten und der Monarchie.
Ja. Und in der Zeit wurde auch zum Beispiel, das weißt du wahrscheinlich jetzt doch, Verabschiedung des preußischen Reichsvogelschutzgesetzes und der Grund des Bundes für Vogelschutz. Sehr viel Vögel, also ich habe mir das nicht ausgedacht, das ist wirklich alles hier mit Vögeln hat das zu tun. Ein
Vogel hier.
und was ich, aber was mir jetzt als Gedanke noch kam, und zwar, dass es sich ja eigentlich heutzutage, also 100 Jahre später, sagen wir mal, eher geändert hat von der Ansicht, sondern man sagt eher, also oder erweitert, man sagt nicht, ja hier dreckige Industrie, gute Agrarwirtschaft, sondern man sagt eher, aber diese Agrarlandwirtschaft, die ja so als Landschaftsobjekt gilt, da ist jetzt aber schon Pestizideinsatz. Da ist es aber schon irgendwie Überdüngerung und da ist es schon irgendwie Bodenerosion etc. Also da, es hat sich so ein Wandel über die 70er, 60er vollzogen mit dem Buch von Rachel Carson, Silent Spring, ganz wichtig, Ende der 60er. Mhm. Ging es auch wieder um Vögel und Pestizideinsatz und das Sterben, na, DDT war dann auch, glaube ich, schon ein Thema. Und dann hat sich das eben gewandelt und dann wurde dieser wissenschaftlich-technologische Einsatz in der Natur auch auf die Landwirtschaft übertragen. Und dann hat man eben nochmal mehr diesen modernen Naturbegriff geprägt von, ja, was ist Natur? Natur ist es grün, ist es Grünland, ist es ein Urwald, ist es der Dschungel, der in Amazonien kahlgeschlagen wird und wir sehen den nicht, wir wissen nur davon, wir sagen, aber wir müssen aber bewahren, weil wir hier nicht mehr haben und hier haben wir schon kaputt gemacht. Mhm. Also es hat sich dann auch nochmal geändert, das war früher auch noch nicht der Fall. Und jetzt den langen Bogen gespannt, sind wir jetzt beim Naturschutz angekommen, was ja ursprünglich, wie du gesagt hast, ein Heimatschutz eigentlich war.
Mhm. Auch immer noch ist. Also es gab vor eine Björn-Höcke-Postille, die,
das ist so gut.
Die sich tatsächlich irgendwie, die heißt die Kehre und da geht es tatsächlich um nationalen Ökologismus quasi.
Ja. Das ist interessant.
Würde ich jetzt, also das geht keine Leseempfehlung raus, aber sie existiert.
Genau. Aber jetzt dann eben an den Felix. Wie siehst du das denn an Betracht von Jagd und Fischerei so im Sinne von Naturschutz? Was hast du so für einen Bezug dazu? Was macht es mit dir? Und würde ich einfach gerne mal von dir einfach so ein paar Eindrücke an die Hörerin geben.
Mhm. Also nochmal ein kurzes Kommentar zu Björn Höcke.
Nein.
Also ich finde, die rechten und konservativen Parteien würden sich auch mal gut dran tun, Naturschutz als solches nicht komplett abzulehnen und nicht zu sagen, oh, das ist was von den Grünen und von den Linken, sondern das auch wieder in ihre Parteiprogramme aufzunehmen. So.
Darf ich kurz unterbrechen?
Ja? Ja.
Ganz wichtiger Punkt, nämlich ursprünglich gab es nämlich, und das steht im Buch ganz oft, Liberalismus und Konservatismus und die Fortschrittsanhänger vom Liberalismus, die fordert immer die Beherrschbarmachung, die Beherrschung der Natur und die Emanzipation des Menschen weg von der Natur. Mhm. Und der Konservatismus, also die Anhänger von dem von Konservatismus, die hatten eher
Bewahren.
Das Bewahren im Sinne, natürlich auch im Heimatsinne, aber auch die Landschaft, wie sie eben besteht. Mhm. Und das ist nämlich das Spannende, weil wenn du eine konservative Partei bist, aber nicht mehr, wie das Wort schon sagt, conservare, was bewahrst, dann entfremdest du dich eigentlich von deinen Ursprüngen. Ein ganz guter Punkt.
Genau. Und
also der Zweck heiligt jedes Mittel.
Ja, also ich finde, bei Naturschutz geht es vor allem halt darum, die guten Ökosysteme, die wir noch haben, zu identifizieren, zu schauen, wie können wir sie erhalten. Das kostet Ressourcen, also ist es sehr aufwendig, weil viele dieser Systeme einem aktiven Management unterliegen müssen in Deutschland. Ne? Also so, wir hatten die höchste Biodiversität tatsächlich vor der Industrialisierung der Agrarlandschaft, ne? Weil Agrarlandschaft in einer extensiven Art eine extrem hohe Biodiversität befördert, ne? Mit Dreifelderwirtschaft, viele Strukturen, unterschiedliche Strukturen, die einfach für ganz verschiedene Artkomplexe auch dann eben Habitat bieten. Und ja, also die industrialisierte Agrarwirtschaft ist halt einfach ein Riesenproblem. Das sind tote Landschaften, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Und auch noch zum Thema Wald, das ist auch sehr spannend, weil in Deutschland ja quasi keine Urwälder mehr bestehen. Also die einzigen kleinen Überbleibsel sind eben
Uferlinger Forst, ja.
Genau, sind eben auch Überbleibsel aus Privatjagden von deutschen
schon, ne?
Ja, genau, Herrschaftsfamilien, wo aber der Bevölkerung einfach verboten wurde, diesen Wald zu nutzen.
Weil die reich genug waren oder vermögend genug waren, dass sie das
Auch da sieht
Besitz
man, also
erhalten haben.
Kapitalismus fegt alles Ständische und Stehende hinweg. So.
Also nicht aber da hat der Besitz,
der Familienkapitalismus,
der feudale Besitz hat es noch gerade so ein bisschen über die Zeit gerettet.
Genau, und also was man halt auch sehen muss, ist, dass Deutschland auch nach dem Zweiten Weltkrieg große Teile von seinen Altbaumbeständen, vor allem auch die wirklich auch naturschutzrelevanten Eichenbestände, als Reparationszahlung tatsächlich ins Ausland geben musste, was dann nochmal dazu beigetragen hat, dass viele von diesen Naturdenkmälern da auch dann abhanden gekommen sind.
Okay. Krass, ja.
Aber auch vielleicht auch ein schöner Anknüpfungspunkt für die Ökonationalisten unter unseren Zuhörern.
Ja.
Haben wir solche.
Und jetzt
nochmal zum Jagdfischerei, auch sehr spannend. Also es ist so, dass auch viel, also vom Gewässernaturschutz auch über Fischereiverbände eben finanziert wird, ne, weil die natürlich auch ein Interesse dran haben, dass die Flüsse so aufgestellt sind, dass sie auch Fischnachwuchs erzeugen können und auch Populationen wirklich erhalten. Bei der Jagd sehe ich das so ein bisschen anders, weil da ja auch viel argumentiert wird mit dem Thema Klimaschutz und die Wälder können nicht hochwachsen, wenn die Rehe nicht runtergeschossen werden. Und also da wird immer ganz viel um das Hobby herum geredet, wie ich finde. Und man muss einfach sagen, in unserer jetzigen Gesellschaft, es ist ein Hobby. Ne? Man kann sich dafür entscheiden oder dagegen entscheiden, Fleisch zu essen, Jagd, also Fleisch, was aus, also Wildfleisch ist meiner Meinung nach das nachhaltigste Fleisch, was man so essen kann, aber es ist trotzdem eine aktive Entscheidung und ich bin nicht der Meinung, dass man damit jetzt irgendwie die Welt oder den Wald rettet.
Also das ist ja vor allem halt auch wegen dem ganzen Anfüttern, so wird das ja ad absurdum geführt.
Genau, das ist ja verboten, offiziell. Ne? Also so die Kehrung mit Mais, wir kehren zum Beispiel jetzt, ich jag bei den bayerischen Staatsforsten im Perlacher Forst. Mhm. Und da wird gekehrt mit Apfeldrester, ne? Das ist so wildökologisch besser für die Rehe, weil die mit den Kohlenhydraten nicht zurechtkommen, die in Mais und Weizen sind. Und ja, der Waldumbau hat ein Problem mit Verbiss, ne? Also durch Rehe und Rotwild. Aber die Studienlage ist halt sehr uneindeutig, was jetzt angeht, ob es wirklich hilft, die Schaf zu bejagen oder ob es nochmal kontraproduktiv ist, ne, weil dann der Stress steigt, sie dann noch mehr verbeißen. Und da bin ich eher der Meinung, dass man da vielleicht auch mit mechanischen Methoden das in Kombination
Clips
drauf, genau, Clips oder Einzäunen oder was weiß ich, dass die auf jeden Fall auch zugeführt werden müssen. Und ich auch finde, dass die Jägerschaft sich nicht so hinter diesem Waldnaturschutzthema verstecken sollte, weil ich manchmal so das Gefühl habe, dass das halt so als großes Aushängeschild, oh ja, wir sind Jäger, wir betreiben Naturschutz und
auch als Rechtfertigung dafür noch ein bisschen,
genau,
mehr,
als,
bisschen mehr
als, genau, zu jagen. Als Rechtfertigung, während ich einfach finde, es ist ein kontroverses, aber sehr schönes und erfüllendes Hobby, was meinem Naturgefühl auch ganz stark beiträgt. Also es gibt wenig Momente, wo ich mich menschlicher fühle als auf der Jagd. Aber das jetzt nicht so als die große Naturschutzlösung für unseren Bayern.
Sind wir wie bei den indigenen Völkern. Du müsstest es ja nicht, aber du fühlst dich wahrscheinlich verbunden, weil auch der Urmensch das ja auch immer gemacht hat.
Genau, also in meinem Gehirn passiert etwas auf der Jagd. Also da wird etwas aktiviert, was sowieso schon da war, was man bis dahin nicht spürt, wenn man es nicht gemacht hat. Und das ist sehr interessant. Mhm. Ja.
Also ich teile deine Kritik an der Jägerschaft schon auch sehr stark. Also ich meine, ich lebe vegan, es wäre auch ein bisschen weird, wenn ich das nicht hätte. Und also ich sehe es schon auch so, dass sich da immer sehr stark hinter diesem Naturschutz versteckt wird und der wird immer so hervorgehoben mit doch recht zweifelhaften Argumenten. Und ich finde es dann deutlich ehrlicher, so hier zu sitzen, wie du es tust und sagst, ja, mir gibt das was und ich mache das, weil ich da Bock drauf habe. So, das ist für mich deutlich nachvollziehbar.
Zumindest im Wald. Also da muss man ganz klar unterscheiden zwischen Hoch- und Niederwildjagden. Ne? Mhm. Also der Wald ist in Deutschland ein relativ intaktes Ökosystem. Mhm. Die Agrarlandschaft ist größtenteils am Arsch. Ne? Das muss man einfach so sagen. Da läuft viel Schlechtes. Und wenn Jäger Niederwildreviere, also nochmal für die es nicht wissen, Niederwild sind beispielsweise Hasen, Hasen, Ringeltauben, Rebhühner, ne? Also alles, was jetzt keine Wildschweine und kein Hirsch ist, da gibt es oft Hegemaßnahmen, ne? Also die Anlage von Hecken, von Wildäckern, die Prädatorenbejagung, ganz wichtig für Bodenbrüter in der Agrarlandschaft, wo Jagd wirklich einen positiven Einfluss auf das Ökosystem haben kann, wenn man einen motivierten Jäger hat. Das Problem ist nur, dass viele von diesen Feldrevieren inzwischen auch große Probleme mit Schwarzwild haben, die da große Schäden anrichten. Und die Bestände von Rebhuhn und Co. so eingebrochen sind, dass es für viele gar nicht mehr so interessant ist, das zu bejagen. Und wenn man kein persönliches Interesse an der Nutzung von so einer Population hat, viele dann auch sagen, ja gut, warum soll ich jetzt hier eine Hecke anlegen, wenn ich jede zweite Nacht rausgehen muss, um die Sauen da aus dem Meizen rauszuhalten, dass ich dem Landwirt keine 3.000 Euro an Entschädigung zahlen muss. Mhm. Ja. So, das ist ja auch ein großes Ding, dass so man sich auch um etwas kümmert, was man nutzt im besten Fall. Ne? Also das so, und als Jäger mit Niederwildrevier hat man natürlich ein Interesse an der Nachhaltigkeit, weil man nächstes und übernächstes und übernächstes Jahr natürlich weiterhin auch jetzt Feldhasen bejagen möchte. Mhm. Und ja, jetzt nicht sagt, okay, dieses Jahr schießen wir halt 90% und dann verpisse ich mich. Ja.
Ich habe noch eine Frage an euch beide, also Laurin und Felixios, Laurinios und Felixios.
Felixovic.
Hat mich meine Oma mal genannt.
Ja? Laurentia.
Nein, Laurentia, aber das Lied habe ich heute in meiner Playlist.
Okay. Ist auch wunderbar. Ihr setzt euch ja beide in eurem Job und auch durch euren Mindset, den ihr schon lange habt.
Aber Mindset sagt, hat den
Felix. Nein, hat nicht. und dementsprechend also auseinander mit der Natur, und ihr setzt euch dafür ein, ja, dass es der Natur wieder besser geht, könnte man jetzt so grob so sagen, oder? Habt ihr das Gefühl, dass hier der Dialog besser wird? Also es geht ja auch um einfach einen Dialog zwischen Mensch und Natur zu schaffen, dass man vielleicht drauf hört, was die Natur einem sagt, was besser ist, wie wir Systeme nutzen können, indem wir trotzdem ja, den Hunger der Welt stillen und parallel dazu aber im Einklang damit leben. Entsteht da was, oder habt ihr momentan, seid ihr da eher pessimistisch?
Also ich glaube, es gibt gerade eher wieder eine Kehrtwende, ne? Seit ja auch verschiedene politische Bewegungen, Naturschutz auch aktiv behindern, also, oder auch als etwas, ja, ich sag mal, linksterroristisches schon fast darstellen. Ja, ne? Also
ja, Scapegoating, ne? So ein bisschen.
Genau,
ja.
Und so gerade jetzt in diesen Zeiten, wo viel Krieg ist, Inflation, hohe Energiekosten, den Unternehmen geht's schlecht, AI. Da ist wieder so ein bisschen der Fokus von dem Thema abgewandert, und wir sehen auch politisch, auch mit den neuen Gesetzen, die jetzt kommen, also das Infrastrukturzukunftsgesetz und das zugehörige Gesetz zur Restaurierung der natürlichen Infrastruktur oder wie es heißt, dass das Gesetze sind, die aktuell eigentlich schon sehr hohen naturschutzrechtlichen Anforderungen, besonders beim Infrastrukturausbau, wieder einschränken. Ne? Mhm. Also auch auf EU-Ebene werden verschiedene Naturschutzgesetze zur Prüfung gestellt, sprich sie sollen wieder rückgebaut werden, weil die Durchsetzung von diesen, muss man aber auch sagen, systemkritischen Infrastrukturvorhaben schon teilweise zu lange dauern. Ob jetzt quasi diese naturschutzfachlichen Anforderungen der einzige Grund sind, sage ich absolut nein. Ne? Also es gibt ganz viele Gründe, warum das nicht funktioniert, aber das kann man halt gut hinstellen und sagen, okay, Bahnhof wird niemals gebaut werden wegen zwei Zauneidechsen. Ne? Das macht sich einfach gut in den Schlagzeilen. Genau, es ist sehr plakativ. Und also wenn es jetzt darum geht, also ich sehe den Job von Laurin und mir eigentlich eher so, dass wir versuchen, den Schaden zu minimieren, der im Kontext von solchen Vorhaben entsteht. Also dass wir quasi prüfen, wie kann das Projekt möglichst naturverträglich umgesetzt und wieder ausgeglichen werden. Mhm. Und genau, also wie reduzieren wir den Impact am meisten und nicht wie verhindern wir das Projekt? Also wir sind quasi eher Möglichmacher als, als Verhinderer und wollen aber auch das Thema Renaturierungsökologie jetzt auch nochmal ein bisschen pushen, weil das so mein persönliches Herzensthema ist, auch so, wie kann man beschissene Ökosysteme wieder gut machen, ne? Also wie kann man Gewässer wieder verbessern, ja, wie kann man Streuobstwiesen gescheit pflanzen.
Das Erste, was ich denke. Ja, also so vergiftetes Gewässer ist so für mich so der Inbegriff von,
genau,
was das Schlimmste tun, was man der Natur antun kann, von irgendeinem frischen Bach, der dann plötzlich so ein Sumpf wird mit toxischen. Also das ist für mich also ein sehr kräftiges Bild, was mich motiviert zu sagen, ich will auch helfen, dass es der Natur wieder besser geht.
Ja.
Und finde ich toll, dass ihr da hauptberuflich, das machen ja nicht viele hauptberuflich, ja. Weil dass ihr das hauptberuflich macht.
Und das liegt daran, weil man damit auch nebenbei Geld verdienen kann.
Ja, sonst wäre es schwierig. Ja.
Also da müssen wir auch mal ganz realistisch bleiben.
Ja. Ist ja auch im Einklang mit dem ökonomischen System. Ja,
das
machen nicht nur ökologisch.
Also nur wegen der Kohle.
Wer zahlt also, das denn aktuell?
Also ökologische Ökonomik habe ich zwar auch.
Also was ist denn dann die Geschäftsgrundlage? Muss man da Gutachten erstellen? Ist das eine gesetzliche Grundlage, dass so eine Dienstleistung gebraucht wird? Oder?
Ja, genau. Also der Ursprung ist quasi das EU-Recht. Ne? Also bei uns vor allem im Naturschutz die FFH-Richtlinie für Fauna Habitat. Also quasi EU-Richtlinien, die in verschiedenes deutsches Naturschutzrecht übersetzt werden, sowohl artenschutztechnisch als auch bodenschutztechnisch. Ja. Ne? Also Bodenschutz auch großes Thema. Und es ist so, dass man als Bauvorhabensträger, also wenn man so ein Projekt durchsetzen möchte, in Deutschland verschiedenste Genehmigungen braucht, nicht nur Naturschutz, sondern auch Emissionsschutz, verschiedene Flächenabwägungen, Grundwasser.
Und ihr könnt dann quasi Beitrag leisten, wo ihr dann reinschreibt, unter den und den Bedingungen, mit den,
genau,
den
wir,
Maßnahmen.
Genau, wir machen Untersuchungen
des Gesetzes.
Genau, also wir machen Untersuchungen, wir prüfen das, wir schreiben die Gutachten. Das muss auch der Vorhabensträger finanzieren, dass dieses Projekt möglich wird. Und was jetzt gerade halt auch seit einigen Jahren, wo es jetzt auch viel in die Umsetzung geht, halt ein sehr großes Thema ist, ist die Baubegleitung, dass die Behörden dort sagen, okay, beim Bau muss eine Fachperson anwesend sein, die überprüft, ob diese Vorhaben, die da in den Gutachten steht, Reptilienzaun hier, da Wasserschutz, ob das auch wirklich gemacht wird und das halt einfach
das,
dokumentiert.
Das ist das, was du doch letztens unterwegs für, oder?
Das ist Laurins Hauptbeschäftigung. Ja.
Genau.
Unser Reptil.
Laurin. Ja. Reptil-Lead. Ja. Ja, cool. Also, aber dann seid ihr ja richtig bedroht, wenn es da jetzt regulatorische Rückschritte gibt.
Das nicht.
Eigentlich nicht so sehr.
Nee, nicht so wirklich. Also, weil die regulatorischen Rückschritte vor allem eine Prozessvereinfachung abzielen. Also, es kann sein, dass wir weniger im Detail arbeiten, aber die Menge an Projekten insgesamt zunimmt und auch der Bedarf an Beratung, was ökologische und Umweltthemen angeht, ist wirklich hoch. Also, da gibt es extrem große Unternehmen, die quasi wirklich nur Environmental Consultancy machen. Das ist einer der am stärksten wachsenden Beratungsmärkte global, also mit einem Wachstum von, ich glaube, in Asien zweistellig, also über 10%.
Und das ist doch ein Zeichen, dass es auch in die richtige Richtung läuft.
Genau, also das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass dieser Bedarf groß ist, weil aber auch die wirtschaftlichen Schäden, die entstehen, wenn du das nicht machst, gigantisch sind.
Ja, immerhin wird das jetzt auch gesehen. Ja. Dass, also es wurden Gesetze dafür erstellt, aber eigentlich wäre es schön, wenn die Leute auch sehen würden, dass es eben nachhaltig in 20 Jahren schon, also nicht gar nicht so langlebig, dann Probleme gibt, sag ich mal. Ja. Also auf mittlere Frist ja auch schon Probleme gibt, wenn man das falsch macht. Ne?
Ja.
Also nicht nur wegen den fehlenden oder wegen den auffälligen Zertifikatszahlungen oder so, was dann alles kommt, sondern einfach, weil die Wirtschaft es ja nicht erlaubt, dass man einfach immer nur, dass es immer nur exponentiell nach oben geht, sondern dass es irgendwo.
Genau, und weil es manchmal wirtschaftlich ist, das zu untersuchen.
Mhm. Ne?
Ja. Auch was jetzt Gegenklagen angeht und so. Ne? Also man muss sich ja auch gegenüber der Bevölkerung rechtfertigen. Ja. Also es erhöht die Akzeptanz der Bevölkerung auch stark, wenn diese Untersuchungen eben gemacht werden. Aber ja, ne? Also da ist auch dann viel Automatisierung kommt da noch bei den Gutachten und so. Also da muss man natürlich wie alle Branchen schauen, wie man sich da ausrichtet.
Ja. Also top-notch, state-of-the-art, up-to-date.
Es sind letztlich immer Kompromisse. Man findet da nie die
Technologie as a Service.
Es gibt ja wahrscheinlich nie das absolute Optimum, das erreicht man nicht. Man muss irgendwo Abstriche machen, Kompromisse eingehen. Ne? Aber es ist eine Schadensbegrenzung, das ist gut. Ja.
Mhm. Wir mitigieren.
Ja.
Das Wort
ja.
Gibt's. Ja, genau. Ich wollte jetzt noch vielleicht nochmal.
Halt bedeutet mitigieren, Schaden begrenzen.
Lindern, ablindern. Mhm. Mitigate, okay. Ja, das ist Englische.
Okay.
Aber das ist nicht an. Genau, ich wollte noch ein Zitat von Wolfgang Hauer bringen, weil er eben vor kurzem gestorben ist und wirklich eine prägende Persönlichkeit war. Und er abschließend meinte, die Menschen von den Vorzügen und der Notwendigkeit des Naturschutzes zu überzeugen, ist nicht gelungen. Und weil du auch vom Dialog gesprochen hast, und das sagt er deswegen, weil er findet, dass man sich durch diese fernaturwissenschaftlichen oder Fernaturwissenschaftlichung, ja, also dass man sich zu sehr auf so eine Effektivierung oder eine Effektivmachung der Instrumente zur Anwendung von Naturschutz konzentriert hat, also irgendwie ganz konzentriert auf Schutzgebiete auszuweisen und alles irgendwie sehr bürokratisch zu gestalten, aber vergessen hat, irgendwie die Akzeptanz in der Bevölkerung aufzubauen.
Mhm.
Was jetzt, das ist jetzt ein Beispiel für Deutschland, aber ich glaube, das ist insgesamt ein Problem, wenn du dann einfach die Leute vor vollendeten Tatsachen stellst und die nicht einbindest.
Ja.
Weil dann wirkt es nämlich, und dann kommen wir wieder bei diesem ökofaschistischen, dann kommt es wirklich, kommt es wie eine Ökodiktatur.
Ja.
Und das ist ein großes Problem. Und dessen Buch wird es auch besprochen. Es gibt ja auch verschiedene Strömungen oder Bewegungen. Die einen haben sagen, ja, also die Natur bekommt einen Eigenwert, aber keinen Selbstwert. Das ist ein großer Unterschied, weil ein Selbstwert ist quasi, der Mensch bekommt einen Selbstwert. Aber es gibt auch andere Strömungen, die sagen, ja, die Natur bekommt einen Selbstwert und wir müssen die Natur um ihre Selbstwillen schützen.
Ja, das heißt, ist so ein bisschen auch die Bewegung, die Rechte für Flüsse, Rechte für Landschaften
genau.
Und so weiter einfordert, wo ich sage, ja, kann man vielleicht als juristisches Instrument mal andenken, trifft, glaube ich, aber nicht so unbedingt den Kern der Sache.
Genau, und das Problem ist tatsächlich, was der Piciocchi anspricht, dass er eben irgendwie so ja, ökologische Imperative entsteht oder ethischer Fundamentalismus und dass man dann eher auf eher eine Gegenbewegung stößt und keine Akzeptanz. Ich meine, das Thema jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt Klimaschutz mit einbezieht von der letzten Generation, das war ja eigentlich, also in meinen Augen, recht harmlos. Ne?
Ja, total. Also die Forderungen waren ja Quitschi-Quatsch, die haben ja nichts gefordert.
Aber diese Erdbefreier...
Bitte, Olaf Scholz, sprich mit uns so.
Hä? Die ja, aber sie wurden schon als terroristische, also verklärt, ne, von den Medien. Aber zum Beispiel diese Erdbefreier, von denen ich da am Anfang erzählte, in den 80er, die haben halt wirklich Stromkabel durchschnitten oder sie haben...
Ein bisschen...
Ja, das hat man jetzt auch in Berlin.
Ja,
das
hat man
also richtig, ja. Genau. Und dann ist es natürlich, dann kommst du halt nicht auf viel Akzeptanz.
Nee, das auf die Art und Weise macht es keinen Sinn.
Diese Argumentation, wir müssen in
die Welt. Verhärten sich die Fronten dann.
Die Welt vom Menschen tilgen.
Ja, das,
genau. Ich glaube, da kommst du auch nicht weit.
Das ist, glaube ich, auch einfach nicht der richtige Ansatz.
Ja.
So,
gut,
wer will denn dem zustimmen? Das ist ja Quitschi-Quatsch.
Malthus, naja, keine Ahnung.
Also jetzt, ich denke, wir haben jetzt grundsätzlich nichts gegen robuste Maßnahmen
wahrscheinlich
gegen
fossile
Infrastruktur.
Man muss mit Zuckerbrot und Peitsche kommen.
Aber
also Bestrafung in irgendeiner Form, die jetzt nicht zu krass ist.
Aber, der Vater.
Ja. Vielleicht kommt der Vater in mir jetzt raus. Das kann schon sein. Ja.
Maßregel.
Aber auch eine Belohnung dafür, wenn man irgendwas Gutes... Ich denke, das sind schon Anreize, die einfach gut funktioniert haben, auch in der Vergangenheit.
Also jetzt zum Beispiel, darf ich ganz konkret werden, weil ich glaube, das ist für die Zuhörer ganz gut.
Ja.
Eine Bootstour auf der Isar. Du konntest vor Jahren, konntest du da irgendwie mit den Gewerblichen da von Icking oder von Wolfratshausen aus, ich meine jetzt nicht die Floßfahrt, sondern ich meine die Gummiboote zum Beispiel.
Jetzt nicht mehr.
Und es geht immer irgendwie nicht mehr. Die bieten es teilweise nur noch von Schäftlern an.
Ja.
Und einer von denen, mit dem ich lange Kontakt war, der hatte nur geschimpft, dass er unglaublich viele Auflagen, neue Auflagen erfüllen muss und TÜV geprüft und er hat so viele Sachen mit so vielen Sachen zu tun, er hat schon fast keine Lust mehr, weil es nur mehr Kosten bringt. Und das wäre ja organisiert, ne? Ja. Aber die Leute, die alle für sich ein Boot haben, die können, wie sie wollen, reinspringen. Ah, also, okay. Also mit dem Boot natürlich. Ja, ne? Also,
gut, aber das finde ich ja, jetzt erstmal nicht schlecht, wenn das jetzt so selbst organisiert funktioniert.
Ja gut, okay, aber das ist eben die Frage wie beim Skifahren. Willst du, dass die Leute alle Skitouren machen in der überall, ja, ist jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber in der, also überall Zugriff haben oder sollen sie eben nur zu den ausgelegten Pisten Skifahren können, damit halt der Rest geschützt ist. Ne? Das ist aber die Frage, also willst du den Mensch so komplett in der Natur haben, ja, gut, also oder willst du das trennen? Das ist also eigentlich schon...
Isar jetzt als Naturraum zu bezeichnen, ist vielleicht auch ein bisschen...
Die Isar, ja, ja, wurde, ja wurde auch, jetzt
gerade
tatsächlich...
Gerade so um Flaucher rum ist ja schon eher ein Freizeitraum.
Flaucher, ja.
Naturraum
als aber den Naturraum. Die nördlichen Auen wurden aber jetzt, glaube ich...
Schon sehr wild da oben. Ne? Also ein bisschen weiter oben da oder ja, von Schäftlern aus.
Speicher zum Beispiel. Ja, zum Beispiel.
Ist also
überhaupt kein menschlicher Eingriff zu sehen.
Ich mag das ja selber. Also ich das ist ja die Sache. Ich finde das.
Du musst schon ein bisschen woanders hin. Du musst nach Kanada, wenn du wirklich in die Wildnis willst. Aber du hast ja Angst vor Bären, deswegen wird das nichts. Ja?
Also.
Nee.
Ja, das ist oder Bär auf jeden Fall Lauren.
Wovor du mehr Angst hast, oder was?
Sehr gut.
Okay, ich sehe schon. ihr seid durch. Nee, weil ich wollte eigentlich nur sagen, also ich mag das auch, das ist ein Lebensgefühl, weißt du, wenn du da einfach ins Wasser springen
absolut kannst
oder mit dem Boot und dann lässt du dich treiben und da kriegst du eben nicht die Zwänge und ja, es geht, ging ja jetzt letzte Zeit mehr darüber, dass die Leute abgesoffen sind, weil sie betrunken waren anscheinend oder weil sie nicht irgendwie, weil sie durch ein Wehr gefahren sind oder in ein Wehr. Aber ja, das ist eben, sagen wir mal, menschennahe Naturraum.
Ja, ist auch in der Großstadt teilweise nicht anders möglich, außer wenn du wieder CO2 emittieren möchtest und irgendwo anders hinfahren. Steht dir frei.
Ja. Ja, ja, Leute, ich
glaube, der Klima Dings
der Hammer.
Der Hammer.
Der Klimahammer.
Schön. Ich habe auch keinen Text mehr, ey.
Ja, der Witz ist tatsächlich
schön auf Individualität hier gehen.
Die Welt ohne uns.
Mal Wirtschaftssystem
das ändern. Buch Die Welt ohne uns, ja.
Das ist spannend, ne? Wie würde das aussehen?
Das ist eine Theorie, ja. Wie wird die Welt aussehen in den kommenden, geht dann bis in die Jahrmillionen oder vielleicht sogar Jahrmilliarden tatsächlich. Ja, weil Jahrmilliarden ist interessant, fangen wir mal ganz am Ende an, weil irgendwann schwillt die Sonne so weit
an
so einem roten Riesen. So nach 5 Milliarden Jahren, dass wir quasi
mein Mikrofon mit dem
Erdkruste wird zu einem einzigen Lava-Ozean.
Echt?
Sag mal, was ist hier eigentlich los? Wir sind hier mitten in der Aufnahme und ich werde hier... Das ist despektierlich.
Hat alles kaputt gemacht.
Hat es kaputt gemacht. Ja. Leute, also ihr müsst ja auch nur mich hören, ehrlich gesagt. Ich kann diesen Monolog führen. Die Erdkruste wird zu einem einzigen Lava-Ozean aufgeschmolzen. Die Meere verdampfen. Spätestens jetzt erlischt alles Leben auf der Erde. Das droht in 5 Milliarden Jahren. Wir sind doch ganz glücklich, dass wir nicht in 5 Milliarden Jahren leben, sondern jetzt. Mhm. Und spannend ist in dem Buch, ich werde jetzt nicht auf alles eingehen, aber überraschende Aspekte. Für mich zum Beispiel Kakerlaken. Den wird ja immer danach gesagt, dass die atomaren Winter oder was weiß ich nicht alles überleben. Und hier steht tatsächlich, ohne Heizungen platzen die Rohrleitungen in den gemäßigten und kälteren Klimazonen der Erde. Und der Wechsel von Auskühlung und Erwärmung macht das Material der Gebäude mürbe. Ohne beheizte Unterkunft sterben die Kakerlaken spätestens nach dem zweiten Winter. Also die Kakerlaken...
Die erwischt es ziemlich früh.
Die überrascht es früh.
Ja, also jetzt wissen wir.
Jetzt wissen wir. Mhm. Ja, ich sehe die auch eher auf Mallorca oder irgendwo da im mediterranen Raum als jetzt hier.
Aber die können nur mit uns.
Ja, oder sie können halt dort.
Dort vor Ort.
Im mediterranen Raum. Also sie kommen dann
halt näher. Ja, ach so, das ist jetzt aus der Perspektive von Deutschland.
Gemäßigt.
Ja.
Nordamerika eigentlich tatsächlich. Okay. Ja. Und zum Beispiel auch ganz überraschend, dass ich wusste es gar nicht, war noch nie in New York, aber
ich
weil
ich war das. Sorry.
Warst du auch noch nicht?
Das ist ja doch, ich war schon zweimal.
Da warst du schon mal auf Hawaii?
Mann!
Oder in San Francisco?
Ja, in Zerrissen Jeans, ja, ganz gut. genau, also in den USA, dieser große Hudson River, Ich meine, das ist ja eigentlich alles Wetland gewesen. Und ganz auch, viele Flusssysteme und Bäche. Und die haben dann eine U-Bahn-Schächte eingesetzt. Und die sind ziemlich tief. Und die müssen ständig Wasser mit Pumpen betreiben, um das Wasser rauszukriegen. Das heißt, nach 2 Tagen
Ruhrgebiet übrigens auch.
Würde die New York U-Bahn-Schächte komplett zulaufen und dann wäre die kaputt.
Das ist auch ein interessanter
Fact. Das ist krass, oder? Fact, ja. Ich wusste das auch nicht.
Ja, so Zeitrahmen ist mir nicht bekannt, aber wenn Ruhrgebiet keine Pumpen mehr hätte, wäre auch eine krasse Seenlandschaft.
Echt?
Weil durch den Bergbau ist es sehr unter dem Grundwasserspiegel teilweise abgesagt.
Genau, interessant. In 100 Jahren würde man ohne den Elfenbeinhandel die Anzahl der verbliebenen Elefanten auf 500.000 auf das 20-fache erhöhen. Ja? Also, das ist schon ordentlich.
Weil mein Lieblingstier sind. Das ist ein Interessenskonflikt zwischen Mensch und Elefant.
Ja, genau. Und die Population kleiner Raubtiere, Marder, Wiesel und Füchse verringern sich infolge der Konkurrenz verwilderter Hauskatzen.
Ja, Katzen sind actually eine ökologische Katastrophe.
Geil. Tatsächlich auch interessant, das hatte ich dann gelesen, bei Brücken ist es oft so, dass die Leiden einerseits natürlich unter des Salzes gestreut wird, immer in Winterzeiten, aber auch durch Frost- und Tauwetter und durch Wanderfalkenkot oder insgesamt Vogelkot, weil die lassen Samen fallen, dann wächst es da drin oder der Kot löst die Farbe auf.
Die werden dann auch zusammenbrechen, die Brücken irgendwann.
Ja, und zwar immer, die haben da so Dehnungsfugen und bei Frost-Tauwetter kommt Material ran. Die müssen das eigentlich immer alles zumachen manuell und wenn es nicht gemacht wird, dann kommt Material rein und dann über die Zeit durch die Frost-Tau-Bedingungen sprengen die irgendwann.
Nach wie viel Zeit?
Die Brücken stürzen nach 300 Jahren ein.
Okay.
Oh, also haben wir, da passt das, da passt das. So, also für euch nicht interessant, für euch ist vielleicht da nur interessant, dass da irgendwie Kletterpflanzen und Blumen dann im Asphalt wachsen.
Das ist schön.
Und der Treibstoff.
Bei Löwenzahn.
Und natürlich Atomkraftwerke, ganz spannend, das wäre schon nach 7 Tagen. Die Treibstoffvorräte der Notstromaggregate, die den Kühlwasserkreislauf in Atomkraftwerken
Gang halten, gehen zu Ende. Überall.
Und das hatten wir, glaube ich, in der Ukraine schon.
Hatten wir überall einen Supergau, weil in Natur. Okay, das wäre dann erstmal.
Das
hat er nicht mit einkalkuliert.
Ich glaube, in den USA gab es sowas auch.
Da werden die Kakerlaken
oder so.
Ja. Und jetzt fand ich
die Wildkatzen werden aber im Arsch.
Genau, die machen wir fertig. Und jetzt noch ganz interessant. In 100.000 Jahren würde ungefähr, der CO2-Gehalt oder die Konzentration ungefähr den frühgeschichtlichen Zeiten entsprechen. Also wir haben jetzt ungefähr, 420 Parts per Million, 0,04%, korrigiere mich. Aber
den genauen Wert kenne ich nicht, der erinnert sich auch
ständig. Ich glaube 280.
Nach 100.000 Jahren.
Nach 100.000 Jahren. Auf die so lange frühgeschichtlich, da steht leider, da müsste ich nochmal nachgucken.
So lange geht quasi der Arten des Menschen dann noch.
Frühgeschichtlich meint menschliche Geschichte, also
ich denke
so
auch.
Ägypter und so.
Ja, weil es gibt ja auch, ja. Die Evolution hat Mikroorganismen hervorgebracht, die Kunststoff biologisch abbauen können, und zwar nach mehreren 100.000 Jahren.
Also das ich ist weiß aber ja, relativ die zügig. Die Natur erfindet sich,
immer neu. Gut, das ist die schnelle Evolution. Wie Evolutionsbiologe, da könnte er sagen, boah, der ist...
Das ist ja ein Wimpernschlag hier.
Also eine Geologie braucht ein Granit auch so mehrere 100.000 Jahre, um abzukühlen. Und interessanterweise nach 10 Millionen Jahren, was denkt der, ist immer noch erkennbar?
Keine Ahnung, chinesische Mauer, die sieht man ja sogar aus dem Weltall, habe ich gehört.
Bronzeskulpturen sind immer noch erkennbar. Weil die haben ja diese Oxidationsschicht.
Die anderen alle nicht, oder was?
Ja, vieles ist kaputt.
Sick.
Nach wie langer Zeit?
Nach 10 Millionen Jahren.
Okay, mein Grabstein wird aus Bronze.
Und in 1 Milliarde Jahr ist im Grunde auch schon unangenehm, weil dann die Erdoberfläche mittlere Temperatur von ungefähr 30 Grad erreicht.
Und falls du vermögend bist und ich vor dir sterbe, möchte, dass du mir einen bronzenen Grabstein bitte stiften.
Was soll ich draufschreiben?
Irgendwas.
Das ist mir egal. Er hat es versucht.
Er war stets bemüht.
Ja, das ist gemein. Nein, also das Buch ist nett. Also es liest sich sehr schnell, wenn man es liest.
Wie heißt das?
Naja, die Welt ohne uns. Ich hatte es tatsächlich von meinem Vater geschenkt bekommen. Und er hatte das, glaube ich, nur 2 Tage in Besitz. Da habe ich ihn gefragt, das hast du aber schnell gelesen.
Das geht noch mehr ins Detail und der sagt genau chronologisch. Und
der hat sich nur den Einband angeguckt.
Von, nee, nicht dein Vater, sondern der Autor.
Es geht noch ins Detail.
Der sagt dann Sekunde 1 bis und dann und so weiter.
Es sind viele, genau. Nee,
und das
nee,
und das passiert und das und das
ja,
und
da das,
und
dies das schon, und jenes. Genau, es geht mehr ins Detail. Das ja. sind auch halt so ein paar Beispiele. Also ja, zum Beispiel, cool. interessant vielleicht noch, zurück zum Ursprung. Also wenn man jetzt von Gemüse redet, ne, ist vielleicht auch für dich interessant. Die Gartenmöhre. Wird in den USA jetzt, wird von der wilden Möhre wieder ersetzt, die eher ungenießbar ist. Und Brokkoli, Weißkohl, Rosen, Blumenkohl etc. werden dann auch eher durch die ungenießbaren Vorfahren ersetzt. Und Oha. Der Mais, dieser genmanipulierte Mais, der wird dann wieder auf seiner ursprünglichen
also ein Brokkoli wäre schon schade, muss ich sagen.
Kommen. Und zwar Teosinte heißt es mexikanisch, Mexiko, Teosinte oder Nahuatl. Und die sind quasi kleiner oder fast so groß wie so ein Weizenähren. Mhm. So von der Größe. Also das ist, hat schon eine große Wirkung. Also der Mensch ist hier auf dem Planeten und wirkt überall, wo er ist. Egal ob zu Wasser, zur Erde oder in der Luft. Und jetzt wird er auch weiter wirken wollen. Also es wird jetzt schon nach dem roten Planeten und nach anderen Exoplaneten gestreckt. Aber was ich trotzdem auch interessant fand, und so ist, glaube ich, auch damals und 1970 am 22. April der Earth Day entstanden. Und zwar, weil man eben mit der Begehung des Mondes, ja, 69, hatte man eben diesen Blick
ja.
auf diesen blauen Stein,
sage ich jetzt mal. Da ist ein ganz neues Bewusstsein entstanden.
Genau. Mhm. Und, ja. und vielleicht können wir diese romantische Beziehung zu diesem Planeten und zu der Natur, zu der Umwelt, wie auch immer wir sie nennen mögen, wieder aufheizen, aufleben können.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Mich würde auch mal interessieren, wie Flat Earthers eingestellt sind zu dieser Thematik.
Ich hatte so einen guten Schluss.
Sorry.
Und dann kommt hier dieser Flat Earther.
Aber ich bin ganz bei dir. Nächste Folge ist einfach Ökologie bei den Flat Earthers. Stehe ich dahinter.
Ja. Du kannst auch rausschneiden.
Ich mache.
Hier wird nichts rausgeschnitten.
Ja, ich schneide Lauchen raus, kein Ding.
Genau. Und nee, ich bedanke mich auch an Felix, dass er hier so lange ausgeharrt hat. Ich habe ja jetzt schon ich glaube, 4 halbe getrunken und 2 Schnäpse, aber ich glaube, er hat sich tapfer geschlagen.
4 halbe Wasser, ja.
Nein, das war alles, wir trinken nur alkoholfrei hier, dass ja. das klar ist. Und vielen Dank, die nächste Folge kommt in Kürze über...
Naturtrübes
Bier. Die erste Diktatur in Sachsen-Anhalt. Vielen Dank.
Danke, Laurin, und an alle, die sich dafür interessieren, was wir machen bei Mitigate. Googeln mitigate.echo. Wir haben Jobs, wir haben Praktika. Also alles am Start.
Am besten über Ecosia. Könnt ihr uns auch finden.
Ja. Wir hatten noch einen Baum gepflanzt.
Der wird ein Baum bei uns gepflanzt.
Ja. Danke für die Einladung.
Genau. Wir machen Umweltplanung, Umweltbaubegleitung und alles, was Naturliebhaber gerne mögen.
Check it out!